entscheide nur eins. Und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast, Ausgabe 15. Und dieses Mal mit dem einzig wahren, dem hessischen Bela Reti, Jonas.
Ja, ich weiß nicht, ob ich darauf antworten soll.
Ich muss sagen, ich habe den mir zurechtgelegt. Ich wollte mal sowas Neues machen.
Der hessische Bela Reti, naja.
Naja, ja, ganz abwegig ist es nicht, nach dem großartig Wortspiel heute.
Ja gut, das kann ich nicht für mich reklamieren. Das ist von Bild-Zeitung bis ran.de über alle gängigen Portale gegangen. Also so viel Ehre gebührt mir da nicht.
Vielleicht müssen wir gleich am Anfang sagen, dass wir am Dienstagabend aufnehmen. Und das bedeutet, wir nehmen an dem Abend vorm Deutschlandspiel auf. Das heißt, ich glaube, auf WM müssen wir gar nicht so viel eingehen. Da passiert zu viel.
Ist auch besser so. Ist doch besser so. Ich habe gerade Frankreich gegen Schweden geguckt, gegen Dänemark geguckt. Boah, das langweiligste Spiel aller Zeiten.
Aber wie ging es denn aus?
Als ich ausgemacht habe, eben kurz vor Schluss, stand es noch friedlich 0-0. Und es war kein 0-0 der besseren Sorte.
Ah, okay. Und das andere Spiel war Peru-Australien. Da war Peru mal vorne, habe ich vorhin irgendwann auf der Arbeit noch gesehen.
2-0 haben die geführt.
Ja, das finde ich aber gut, ich mag die. Das ist meine Lieblingsmannschaft geworden, tatsächlich.
Das ist doch nur, weil Paulo Guerrero da spielt.
Ja, das auch, aber vor allem, weil ich die als sehr, sehr angenehmen Gegenpol zu Island wahrgenommen habe. Ich habe Island hassen gelernt.
Nur weil jetzt alle hutschreien im Stadion?
Nein, weil die einfach einen Kackfußball spielen. Und wenn die in der Bundesliga den Fußball spielen, den die bei der EM und WM spielen, dann würden alle sagen, was für eine Kackmannschaft. Ja, ist doch so. Es ist doch einfach so. Und mich nervt es. Warum finden die alle toll? Also ich finde sie auch so menschlich wie, also ich kenne die ja nicht, aber eher finde ich sie auch sympathisch, aber die spielen einfach einen Kackfußball. Und ich will keinen Kackfußball sehen. Die Chance, dass Island bei einem guten Spiel mitspielt, ist halt sehr gering, weil sie halt Kackfußball spielen. So.
Ja. Fertig ausgekotzt?
Ja. Für einen Moment. Mhm. Für einen Moment. Ja, apropos Auskotzen, da kommen wir auch gleich schon ein. Ich habe dir ja schon, ich habe dir ja vorgewarnt, dass ich heute einige Sachen, also dass es heute vorweg ein bisschen länger werden könnte, weil ich ein paar Sachen mitgebracht habe. Wir haben jetzt doch über einen Monat nicht mehr aufgenommen. Deshalb haben sich da ein paar Sachen angesammelt. Es ist auch viel passiert, muss man wirklich sagen. Also es ist wirklich viel passiert.
Ich muss sagen, ich habe die Nacht jetzt kaum geschlafen. Es war so eine Mischung aus freudiger Erwartung und irgendwo auch eine gewisse Angst.
Ja, also Punkt 1, den ich unbedingt noch kurz mit dir absprechen will. Wir haben es eigentlich schon zusammen abgesprochen, aber unsere Hörer müssen auf jeden Fall auch was davon haben. Pele Wollitz, um es mal direkt direkt reinzubringen. Und es geht nicht um seine ganz komischen Eskapaden, wie er rechte Cottbus-Fans verteidigt. Nee, es geht um Pele Wollitz als Typ, weil ich habe so den Eindruck, also du hast ja Pele Wollitz in den letzten Monaten schon intensiv verfolgt. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Gestalkt wäre zu viel, aber intensiv verfolgt.
Ja, aber viel zum Stalking hat auch nicht gefehlt. Das stimmt.
Ja, und also mir ist dann aufgefallen, du kennst ja meine Beziehung zu Jürgen Klopp. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass Pele Wollitz dein Jürgen Klopp ist.
Ja, das kann man so sagen.
Kann man das so sagen?
Das kann man wirklich so sagen, ja. Das kann man definitiv so sagen.
Also du springst so auf vieles an, obwohl man eigentlich weiß, man sollte auf vieles gar nicht anspringen. Und ja, ärgert sich dann, ärgert sich im Nachhinein, dass man sich geärgert hat.
Ja, vor allem reicht's mittlerweile einfach schon. Der muss ja nicht mal was sagen. Es reicht schon, wenn ich die blöde Fresse sehe von dem. Das schickt schon. Der muss sich nicht mehr äußern zu irgendwas. Und er sollte sich auch eigentlich zu gar nichts mehr äußern.
Auch nicht zu seinem zum Aufstieg von Cottbus, was ein legendäres Video war, muss man ganz klar sagen. Werde ich auch verlinken übrigens. Legendär.
Ja, das stimmt.
Stichwort, ich habe Stärken und Schwächen. Und eine meiner Schwächen ist sicherlich die Emotionalität. Aber wenn ich die in den Griff kriege, würde ich wahrscheinlich Bundesliga trainieren.
Ja. Ne? Das muss man aber sagen, hat er sich vom SVW abgeguckt, ne? Wenn der 10 Kilo weniger hätte, würde der ja auch nicht mehr bei uns spielen.
So. Ich hab mal unseren WhatsApp-Verlauf, nachdem du mir das Video geschickt hast. Der erste, der sich gemeldet hat, war Nils Pettersen. Nils Pettersen war der erste, der sich gemeldet hat. Und da kann ich nicht alles falsch gemacht haben.
Ich muss erstmal, musste ich wirklich, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, nachdenken, wer denn bitte Nils Pettersen ist. Gut, es hat sich dann erschlossen, als er weitergesprochen hat. Ist auch okay. Ich meine, ich muss auch für wen, den ich offensichtlich ja lange trainiert habe und zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, da muss ich den Namen auch nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Das ist schon okay soweit.
Wir haben alles rausgepustet, was rauszupusten ist. Ja, also heute war wirklich, da musste alles rauspusten. Und ich habe die Spieler in den Arm genommen, fast alle Spieler, und sie haben geantwortet: Danke Trainer, was sie uns auch an menschlichen Werten vermittelt haben. Ja. Also Pele Wollitz, wirklich ein ganz, ganz großes Interview. Pele Wollitz Verhältnisse eigentlich sehr, sehr ruhig und gefasst, aber jo, in der Wortwahl. Also er hat auch viele WhatsApp bekommen, sagt man heute so, WhatsApp oder SMS.
Sagt man so. Na gut, man muss sagen, er hat ausnahmsweise mal niemanden beleidigt in einem Interview. Also das muss man ja schon hoch anrechnen. Sonst beleidigt er ja über DFB besonders gerne natürlich die Babelsberg-Fans, die immer provozieren. Das muss man auch so mal festhalten.
Also er blieb unter 30 Dezibel, das ist schon richtig.
Ja.
Also muss man ihm natürlich auch hoch anrechnen. Ja. Gut, so viel dazu, liebe Hörer. Video verlinke ich euch. Es ist wirklich ein Traum. Es lohnt sich auch, das ganz anzugucken. Das wirkt am Anfang ein bisschen erschreckend, dass es, ich glaube, 5 Minuten geht, in dem Pele Wollitz jetzt einfach einen Monolog hält an einer Fernsehkamera. Der Reporter sagt nicht ein Wort. Aber es ist trotzdem.
Ja, gut, was soll er auch dazu sagen?
Ja, also es ist auf jeden Fall grandios. Ja, und dann kommen wir noch zum zweiten Punkt, den ich mit dir besprechen will. Und zwar geht's um eine Dokumentation, die auf dem Spartensender DAZN oder DAZN, wie auch geneigte Kenner sagen, gelaufen ist über Mario.
Du meinst Frank Buschmann mit geneigten Kenner?
Jetzt, okay, ja. Das habe ich verdient nach Bela Reti. Hast du die Doku gesehen?
Mhm. Nein, leider noch nicht. Hat's mir alles vorgenommen, aber bin irgendwie noch nicht zugekommen.
Ah, ich dachte, wir können jetzt hier fachsimpeln, weil wir haben tatsächlich noch nicht darüber gesprochen.
Nee, aber soll sehr gut sein, was ich gehört habe.
Ja, also, boah. Ich habe ja tatsächlich sehr viel versprochen, weil der Regisseur hat ja diese ganzen Filme, also hat hier mit Thomas Broich, Tommy Zizou und diesen Trainerfilm mit Frank, the best man Schmidt aus Heidenheim unter anderem. gemacht und deswegen hatte ich tatsächlich hohe Erwartungen, aber es ist schon, also ohne jetzt zu spoilern, oder kann nicht spoilern, weiß ja was passiert, aber ohne zu viel zu verraten, auf der einen Seite, also auf der Pro-Seite der Dokumentation muss ich sagen, dass man schon den Menschen Götze irgendwie das Gefühl hat, so ein bisschen kennenzulernen, weil er ist ja schon sehr, also man kriegt ja sonst irgendwie nichts von ihm mit, also da sind ja alle Interviews bestehen ja komplett aus Floskeln, was der sonst so macht. Und man kriegt schon so einen Eindruck, warum das so ist. Aber das ist nicht unbedingt zu seinem Vorteil, sagen wir mal so. Weil er schon, also man wird den Eindruck nicht los, dass er für den Verlauf seiner Karriere alle verantwortlich macht, außer sich selbst. Und das ist, glaube ich, mit 25, wo er noch irgendwie einen Großteil seiner Karriere eigentlich vor sich hat, ziemlich schlecht, wenn sich dieser Eindruck da einschleicht. Also ja, also man kann es auf jeden Fall angucken. Ich finde es ein bisschen zu lang. Es sind, glaube ich, 4 Teile 50 Minuten oder so. Ist schon lang, aber es lohnt sich schon. Also man kann sich schon mal angucken. Und wenn man nur Mario Götze in seinem Haus sehen will, wie hinter ihm ein lebensgroßes Bild von ihm zu sehen ist an der Wand, auf der er den Weltmeisterpokal küsst. Alles schon gut. Ja.
Das stelle ich mir jetzt bildlich vor. Ja, das stelle ich mir jetzt bildlich vor.
Ja, es ist geil. Halt geil, weil er halt sagt so, in der ganzen Doku sagt er immer, ja, er wird immer an diesem Tor gemessen und das ist so ein Fluch eigentlich, dass er das Tor gemacht hat, obwohl es ja so toll war und erzählt es, während im Hintergrund dieses Bild zu sehen ist, wie er den WM-Pokal küsst. Also es ist schon so ein bisschen absurd, aber ja. Dann Punkt 3. Hast du euch auch irgendwas?
Nee, ich habe nach deiner Ankündigung habe ich mich extra zurückgehalten und mir nichts notiert.
Ist gut.
Damit wir nicht irgendwie eine Dreiviertelstunde Vorspann haben.
Nö, aber ich vielleicht wollen es uns, vielleicht gutieren unsere Hörer das auch. Naja, ich mach's kurz. Punkt 3. Bei wie vielen WM-Tippspielen bist du denn dabei?
Bei 2.
Bei 2. Ich bin bei 4. Wollte eigentlich gar keins, beziehungsweise maximal 1, das mit hier mit unseren Studiums. Bin jetzt aber bei 4 tatsächlich dabei. 2 mit Einsatz, glaube ich. Und ich habe mich, du hast es ja schon relativ schnell rausgefunden, du bist aber der Einzige von allen 4 Tippspielen, bei denen ich dabei bin, wo es jemand gemerkt hat oder vermutet hat, weil ich ja schon sehr absurde Ergebnisse getippt habe. Und ich habe mir dieses Jahr, weil ich irgendwie nicht so richtig Lust hatte, schon wieder zu tippen, vor allem bei 4 gleichzeitig, habe ich das als Feldstudie begriffen und wollte ein für alle Mal die Frage beantworten, ob man bei Tippspielen Ahnung vom Fußball haben muss. Und mir geht's.
Aber das spricht nicht zwingend für deine anderen Mittipper, dass das kein anderer geschneidet.
Ja, jetzt pass auf, ich wollte.
Weil ja gut, das
will damit auch
bei
nicht.
Beim Eröffnungsspiel, beim Eröffnungsspiel ging's ja noch. Da habe ich gesagt, gut mutig, so ein 4-3, aber Bock auf Tore. Aber dann kam es ja relativ schnell so, wo man gedacht hat, na ja.
Ja, also es geht darum, nicht meinen Fußballsachverstand zu bewerten, sondern ich habe tatsächlich gewürfelt und habe in allen Tipprunden setze ich die gleichen Ergebnisse, die ich per Würfel festlege, und wollte damit im Optimalfall beweisen, dass man damit auch relativ weit kommen kann. Nun ist es so, bisher kann ich die These noch nicht bestätigen, dass man mit Würfel relativ weit kommt. Ich bin, glaube ich, in allen Tippspielen Letzter. Zumindest Letzter unter denen, die irgendwie noch halbwegs aktiv daran teilnehmen. Muss aber sagen, ich hätte das von vornherein vielleicht ein bisschen optimieren sollen, weil es relativ selten vorkommt, dass irgendjemand 6 Tore schießt. Und es relativ dagegen gerechnet relativ häufig vorkommt, dass jemand kein Tor schießt, und das kann ein Würfel natürlich nicht abbilden. Und ja, da müsste ich vielleicht, wenn ich das nochmal vorhab, anders rangehen an die Sache, es noch wissenschaftlicher machen, wobei ich das explizit nicht machen wollte, weil ich gedacht habe, wenn ich es schon mache, dann ziehe ich es halt auch durch. Und ja, da wir im Studium viel auch mit Statistik zu tun hatten, war mir die Mühe dann einfach zu groß.
Wobei man sagen muss, eigentlich wäre die WM ja für so ein random Würfeln komplett geeignet bisher, ne? Weil ja schon noch.
Ja, es waren schon einige Dinge dabei. Und auch so, und auch so knappe Dinge, wo ich sage, scheiße, jetzt haben die irgendwie in letzter Sekunde das Tor gekriegt. Deswegen ist mein Tipp kaputt. Sonst wäre ich wahrscheinlich der Einzige aus der ganzen Runde gewesen, der das halt getippt hätte.
Ja, richtig.
Ja, zum Beispiel gestern Abend, bei Spanien, da machen die einfach noch einen Ausgleich, und ich hatte natürlich auf, gegen wen haben sie gespielt? Marokko?
Marokko, ja.
Nee, doch. Ja, ich hatte auf Marokko gewürfelt, und da wäre ich natürlich der Einzige in der gesamten Runde gewesen, der das getippt hätte. Da machen die in der 93. Minute halt den Ausgleich. Da muss ich sagen, ist halt Pech.
Ja, ne, war der Fußballgott nicht bei dir?
Nee. Und naja, also ich werde auf jeden Fall, ich hoffe, ich denke dran, werde in der nächsten Ausgabe berichten, wie es dann letztendlich ausgegangen ist. Aber so zum Gegenabschluss der Vorrunde sieht's nicht so gut aus. Zumindest was die Untermauerung der These bedeutet, dass man keine Ahnung vom Tippen haben muss, beziehungsweise dass alles Zufall ist. Naja. So, und jetzt kommen wir natürlich zum Hauptpunkt. Jetzt sind wir immer noch nicht beim Eigentlichen. Aber das ist was, also alle, die zuhören, ihr könnt über die Kapitelmarken schon dann immer vorspulen. Ihr müsst dann einfach nur auf das entsprechende Kapitel klicken und kommt dann direkt zum Kultspieler oder zur steilen These oder zum Schwerpunktthema. Aber jetzt kommt was, Jonas, das habe ich dir groß angekündigt. Und ich habe jetzt auch sehr große Angst, dass ich die Erwartung zu sehr aufgebaut habe. Und zwar, es geht um die Zukunft, um nichts Geringeres als die Zukunft des Sportjournalismus. Der Sportjournalismus befindet sich, ich würde nicht sagen in der Krise, aber es ist schon sehr vieles sehr gleich. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, da würde ich dir, so weit würde ich noch mitgehen.
Ja. Und mir ist es auch tatsächlich schwer gefallen, weil ich habe das schon eine Weile, trage ich das mit mir rum. Mir ist es schwer gefallen, dir davon wirklich, ich habe dir noch nicht ein Wort davon geschickt, was ich dir jetzt gleich erzähle. Und es geht um Folgendes. Meine derzeitige Heimatstadt, in der ich wohne, hat einen Handballverein, der auch gar nicht so unerfolgreich ist. Oh, jetzt sind sie in die dritte Liga abgestiegen. Und viel wichtiger ist aber, dass die auch eine ganz gute Jugendarbeit haben. Und noch viel wichtiger ist, dass es in dieser Jugend, explizit bei B- und C-Jugendspielen, offenbar einen Berichtschreiber gibt, der wahrscheinlich die besten Sportberichte schreibt, die ich, vielleicht jemals ist so hochgegriffen, aber die ich seit Jahren gelesen habe. Und zwar verbindet er auf unfassbar eloquente Weise Philosophie, Wissenschaft, Prosa und Sport, wobei von Sport eher weniger auf die Rede ist. Und ja, also für mich ist es ganz klar, also immer im Hinterkopf, ich lese ein paar Passagen vor, immer im Hinterkopf behalten, es geht um C- und B-Jugend, also 14- bis 16-jährige Kinder, glaube ich, Jugendliche. Und man achte auch auf die Überleitung zum Sportlichen. Das ist meistens ist der Beginn vom Bericht. Und man achte auf die Überleitung zum Sportlichen, sofern sie denn überhaupt gegeben ist. So viel kann ich schon mal verraten. Also ich fange mal mit einem lockeren Beispiel an. Die B1 möchte in eigener Halle zu den Jubelnden gehören. Man will, man kann, man ist dran. Doch der Schwere der Aufgabe mit drei starken Kontrahenten ist man sich bewusst. Es könnte wehtun, mahnt der Stolz. Es wird eine riskante Sache, murmelt die Erfahrung. Wie gut sind die anderen, fragt die Vernunft. Geht raus, gebt alles und gewinnt, flüstert das Herz. In diesem Stil sind viele weitere Passagen, von denen ich gerne noch ein, zwei, wenn es dir recht ist,
bitte
noch ein, zwei da hier zum Essen geben.
Ich habe heute Abend nichts mehr vor, also immer raus.
Am 10. Mai zählt's. Die B1 geht auf Jagd, nicht auf die nach dem Heiligen Gral, der vermissten Bundeslade oder dem Kristallschädel, sondern auf die Jagd nach der direkten Qualifikation für die Baden-Württemberg-Oberliga. Oder jetzt kommt wirklich spannende Prosa. 16 Grad, eine zärtliche, laue Brise und der Winter nur noch eine vage Erinnerung. Vereinzelte Wolken, die wie ein Versprechen auf die Zukunft vorbeiziehen. Der Blick frei in eine schier unendliche Landschaft sanft geschwungener Hügel. Es hätte ein Tag sein können, um die Seele baumeln zu lassen. Hätte es nicht die Spaßbremsen am Spielfeldrand gegeben, die der C1 unverschämt deutlich klargemacht hatten, man sei A, nicht auf einem Seniorenausflug mit Option auf die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung von Heizdecken und B, auch nicht nach Heitersheim gefahren, um Urlaub zu machen. dann haben wir hier... In Katastrophenfilmen verschwinden schon mal Imbissbuden, Busse, Wolkenkratzer oder ganze Städte in Erdspalten. In den kleineren Abgründen, die sich im Sportpark Mindlestal, Klammer, Erdbebenzone 2, Klammer zu, ab Spielminute 35 auftaten, verschwanden nur ein zwischenzeitlicher 10-Tore-Vorsprung, Geradlinigkeit, Spielsystem und Kampfgeist der HSG. In Katastrophenfilmen tauchen dann an passender Stelle schon mal Superhelden auf, die nur noch kurz die Welt retten. Aber Steißlingen ist halt nicht Metropolis oder Gotham City.
Oh, ich hab Tränen in den Augen.
Du kannst dir vorstellen, was ich für Tränen in den Augen hatte. Ich weiß auch nicht, dass ich das schaff, dir so vorzulesen. Willst du gleich den absoluten Knaller oder noch einen dazwischen? Ja.
Mach noch einen dazwischen.
Am Schluss war dann erstmal Traurigkeit und Wehmut. Dann die Erkenntnis, dass man Teamfotos besser vor einem Endspiel machen sollte. Dann noch die, dass alle, die einen zweiten Platz gut finden, Mama oder Papa heißen oder selbst nie ein Finale verloren haben. Das Bessere ist das Feind des Guten. Voltaire für Arme oder taugliches Erklärungsmuster? Die Seaboys haben es auch 2018 trotz vieler Kompromisse und gegen alle Widrigkeiten weit gebracht. Weit genug? Das ist eine schöne philosophische Frage.
Oh, das regt jetzt zum Nachdenken an.
Das regt zum Nachdenken. Und ich finde einfach diese Mischung aus Philosophie und Sport unfassbar gut. Unfassbar gut. Und jetzt kriegt das Ganze natürlich auch noch eine wissenschaftliche Komponente. Wir kommen zum Höhepunkt, Jonas. Evolutionstheorien sind eine großartige Sache. Auf Handballteams angewendet, stoßen sie aber rasch an ihre Grenzen. Nehmen wir die Lamarck'sche Giraffe. Etwas vereinfacht zusammengefasst. Fähigkeiten und Körperteile wachsen mit dem Grad ihrer Benutzung. Giraffe streckt sich nach viel Blättern in hohen Ästen. Hals der Giraffe wird über lange Zeit dann immer länger. Würde bedeuten, zum Beispiel auf Handballtorwarte übertragen, es gibt irgendwann eine Generation von Goalies, die allesamt mit Händen in Backblechgröße zwischen den Pfosten stehen. Uff, andere Dinge will man da lieber gar nicht zu Ende denken. Unfug zum Glück und ein Fall für die Theorietonne der Geschichte. Besser passt Toynbees Ansatz von Challenge und Response. Eine Gesellschaft, Gruppe, Mannschaft wächst an den Herausforderungen, denen sie sich stellen muss und der Qualität ihrer Problemlösungen. Das Match der C1 in Köntringen-Teningen bot ein Füllhorn an solchen Herausforderungen und für die allermeisten hatten die Jungs eine gute Antwort parat. Also es ist, und wirklich, das ist original der Beginn eines Spielberichts der C-Jugend. Handball. Die Lamarck'sche Giraffe.
Ich habe zwei Fragen. Tatsächlich. Also ist
ich habe viel mehr als zwei Fragen, aber ja.
Ist der Autor mit Klarname bekannt? Oder hat er irgendwie...
Ist er, ja. Also ich gehe davon aus, dass der Klarname ist.
Und warum?
Ich weiß aber nicht, ob ich den hier nennen soll oder darf.
Nee, das habe ich
nur interessiert. Ja, also doch.
Warum hat der noch kein Buch geschrieben oder ist noch nicht von irgendeiner großen Sportzeitung verpflichtet worden?
Ich schwöre es dir, ich habe das alles der Caro schon mal vorgelesen. Die hat sich bepisst vor Lachen. Und ich habe wirklich direkt danach gegoogelt, ob der ein Buch geschrieben hat. Und zumindest unter dem Namen, unter dem er schreibt, er hat kein Buch geschrieben. Ich habe keins gefunden. Aber es würde auch passen, dass, keine Ahnung, Soziologieprofessor oder keine Ahnung. Es ist wirklich großartig. Und diese Verschmelzung ist es für mich unerreicht. Wirklich unerreicht. Ich stell mir so einen Marcel Reif-Typ vor.
Ja, aber nicht mit so einem Beruf, der so hart passt, der ist irgendwie so Verwaltungsbeamter oder Finanzbeamter. Der ist Finanzbeamter.
Ja, genau, aber so eine verhinderte Edelfeder. Ja,
richtig. Und in seinem Job kann er sich nicht ausleben, weil da muss er immer so Dienst nach Vorschrift und so.
Genau.
Und Anträge bearbeiten und deswegen ja, lebt er sich auch bei dem Team von seinem Sohn aus und schreibt da die Berichte.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Oh, grandios.
Ein Gast zu ungelegener Zeit ist schlimmer als ein Tatarenüberfall. Klassisch Spruch aus dem Russischen, in dem die Wahrheit steckt. Umgekehrt, wenn geladene Gäste ausbleiben, ist er als Gastgeber aber auch nicht so präsent.
Oh Gott. Also, falls sich einer unserer Hörer da irgendwie erkennt, ja, dann melde dich bitte mal bei uns. Oh. Also wenn ich das nächste Mal in Konstanz also bin, müssen wir ja zu einem Spiel der C- oder B-Jugend beim Handball und einfach nur gucken, ja, ob uns wer ja ins Auge springt.
Ja. So, ganz lange Vorrede.
Ich traue mich gar nicht weiterzumachen.
Also ich bin wirklich auch erleichtert, dass ich die Messlatte so hoch gesetzt habe, aber sie auch wirklich einhalten konnte.
Ja.
Es ist, ja.
Locker.
Gut. Danke, Rainer Wiedmann.
Ja.
Oh, jetzt habe ich es verraten.
Ja, vielen Dank trotzdem. Bitte schreib ein Buch, Herr Wiedmann.
Ja, bitte, bitte. Und es ist wirklich, falls er uns zuhört, wir machen uns nicht drüber lustig. Es ist einfach nur so ungewohnt, bei Handball-Jugendspielen so einen Spielbericht zu lesen. Und es ist eine angenehme Abwechslung. Ich habe jede Zeile sehr, sehr gern gelesen.
Es ist gerade vor dem Hintergrund jetzt der WM so ein wunderbarer Kontrast, dass jemand offensichtlich Spaß daran hat, über Jugendhandballspiele zu schreiben, im Vergleich, wo man bei den WM-Kommentatoren und den ja Experten und sowas immer so das Gefühl hat, dass die so Dienst nach Vorschrift ableisten. Es ist wirklich wunderschön, dass es noch so Leute gibt.
Ja, wobei ich auch ehrlich sagen muss, da finde ich das gut. Andererseits, wenn jetzt ein Fernsehkommentator die Lamarck'sche Giraffe einfließen lassen würde, dann würde ich schon fragen, weiß ich jetzt nicht.
Nee, ich würde ihn feiern.
Wobei, wenn er es so herleiten kann.
Eben. Klar. Wenn der Praktikant es richtig recherchiert hat. Ja.
Gut. Kultspieler.
Kultspieler.
Jonas, Kultspieler.
Ja, ich habe jetzt wirklich ein bisschen Angst, weil nach deinem Punkt 1 in der Vorrede passt mein Kultspieler richtig, richtig wie die Faust aufs Auge. Ich wollte eigentlich anders anfangen, aber ich muss jetzt so anfangen. Der heutige Kultspieler war von 2015 bis 2016 Trainer bei Energie Cottbus und damit Vorgänger von Pele Wollitz.
Was, von 2015 bis 16?
Ja, und Vorgänger von Pele Wollitz, also bevor Wollitz das zweite Mal zu Cottbus.
Okay.
Ja, so schließt sich der Kreis. Seine Hobbys sind Zigarre rauchen und Champagner trinken und er war auch mal Spielerberater. Hat er so in einem Interview gesagt. Hab ich ausgedacht.
Ja, klar.
Und er war mal Spielerberater von Vlad Mundjanu. Also spätestens jetzt erwarte ich schon, dass du...
Ja, ich hab zwei, drei Namen im Kopf. Der Mundjanu hat ja öfter gewechselt, deswegen ist es nicht ganz klar.
Gut, dann fangen wir mal normal an. Er ist am 19.09.1968 geboren, sprich, er wird 50 dieses Jahr. Deswegen ist gut, dass ich ihn jetzt noch rausgeholt habe, weil um das Datum rum ist er sicherlich häufiger in den Medien. Und ist geboren in Baia Mare, Rumänien. Er ist halb Rumän und halb Ungar. Er ist 1,86 Meter groß und beheimatet im offensiven Mittelfeld. Tickt, klickt immer noch nichts.
Ich bin gerade am Überlegen, ob, also, ja, ich kenne jetzt die Station noch nicht. Ich würde jetzt davon ausgehen, wenn er bei Cottbus Trainer war, dass er dann bestimmt auch mal dort gespielt hat.
Und Rumäne
würde da auch irgendwie im weitesten Sinn.
Er hatte seine große Zeit in Cottbus. Von 1998 bis 2002.
Also, eigentlich könnte man es jetzt wissen, aber ich.
Die Sache ist, wenn du es
jetzt. Heißt aber nicht gleich wie Flap Mutiano zufällig.
Nee, heißt er nicht. Wäre schon lustig eigentlich. Nee, heißt aber nicht. Die Sache ist, wenn du es jetzt nicht weißt, kriegst du es auch nicht mehr raus. Weil eigentlich muss man, wenn du ihn erraten willst, muss es bei Cottbus Klick machen. Weil.
Ich überlege gerade, wer bei denen im offensiven Mittelfeld gespielt hat, aber
Ich mache nochmal.
An den Spielern mangelt es mir momentan nicht. Mir mangelt es nur daran, dass ich mir bei den wenigsten vorstellen kann, dass die dann Trainer waren. Das ist noch gar nicht so lange her. Das könnte man eigentlich wissen.
Ich habe noch einen Tipp dann ganz zum Schluss, aber ich glaube, da errätst du es dann. Deswegen gebe ich mir den nochmal auf. Also wenn wir alle Stationen von ihm durchgehen wollen, dann dauert das in etwa so lange wie unser Einstieg heute, weil er schon ein Wandervogel war, hauptsächlich in Rumänien.
Geschmeidig.
Hauptsächlich in Rumänien und in Ungarn. Da ist er auch durchaus im Jahresrhythmus gewechselt. Also er hatte von 1988, wo er seine Profikarriere begonnen hat, bis 1998, wo er zur Energie gekommen ist, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vereine. 9 Vereine in 10 Jahren.
Sehr guter Schnitt.
Ne? Und in Cottbus war der erste, wo er dann länger geblieben ist, eben von 98 bis 2002. Und ist danach nach Duisburg gegangen. Aber nur in der Hinrunde 2003. Also 2002, 2003 in der Hinrunde.
Rumäne.
Weil er da nicht gezündet hat. Er ist halb Rumäne, halb Ungar. Das wusste ich bis dahin nicht, weil er hat auch seine 9 Länderspiele für Ungarn gemacht, nicht für Rumänien.
Ah, okay. Ah, man verbindet ihn mit Ungarn, nicht mit Rumänien.
Ich hätte ihn mit Rumänien verbunden. Aber er ist halb Rumäne, halb Ungar. Also mich hat das überrascht, dass der seine Länderspiele für Ungarn gemacht hat. Das hätte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Seine Karriere hat er beendet 2011 beim SG Silo in Brandenburg. Danach war er eben ab 2004 Spielerberater und ist 2010 dann ins Trainergeschäft eingestiegen. Unter anderem bei der U19 von Energie. Energie 2 hat er trainiert und den rumänischen Verein Cluj. Die hast du doch mal in der Champions League gesehen, wenn ich mich recht erinnere.
Nee, ich wollte, aber dann kam mir eine wichtige Prüfung dazwischen und ich konnte die 36-stündige Busfahrt leider nicht antreten.
Er hat von 2013 bis 2014 und dann nochmal von 2016 bis 2017 Cluj trainiert. Dazwischen noch ein paar unbekanntere Vereine in Rumänien und Ungarn, weil er ist auch als Trainer eher der Typ Wandervogel und bleibt nicht so treu. Und bevor ich dir sage, was er heute macht, sage ich noch, es ist die berühmteste Cottbuser Klatze. Und das soll in Cottbus vermutlich schon was heißen.
Glatze, also ganz Glatze oder so mit so Stoppeln an der Seite, so ein Haarkranz oder so?
Ganz Glatze.
Ganz richtig poliert.
Ja.
Scheiße, war das der Hinweis, wo ich es jetzt auf jeden Fall wissen müsste?
Ja.
Fuck. Glatze, offensives Mittel. Ich habe die ganze Zeit Carsten Ramelow vor Augen und ich weiß nicht warum. Der trifft halt auf gar nichts davon zu.
Nee.
Warte mal, Glatze. Dann hatte ich vorhin die ganze Zeit Erwin Skela und der hat auch überhaupt nichts damit zu tun.
Der ist auch Albaner, glaube ich.
Ja, und hat keine Glatze und war nie bei Cottbus, glaube ich. Oh Gott. Iglitare hatte ich vorhin noch im Kopf. Ich weiß nicht, warum ich auf die ganzen Leute komme. Also am Anfang hatte ich immer Dorinel Montiano, der ist es aber offensichtlich nicht. Weiß auch gar nicht, ob der bei Cottbus war.
Ich glaube nicht.
Dann hatte ich mal Marco Topic, aber den verbindet man auch nicht nur mit Cottbus, sondern glaube ich auch in Wolfsburg oder so. Und der ist meines Wissens auch kein Trainer und außerdem Stürmer.
Richtig.
Und dann wird's echt dunkel langsam. Boah. Ja, was macht er heute?
Heute ist er seit 2017 Trainer bei Dynamo Bukarest.
Boah. Sonst gibt's keinen Hinweis, ich stehe völlig auf dem Schlauch, keine Ahnung.
Vasile Miriuta.
Ach du Jemine. Miriuta, mit wem? Ja doch, ich hätte ihn auch nach Rumänien und nicht Ungarn. Der hat für Ungarn Länderspiele gemacht.
Ich auch. Neun Länderspiele, ein Tor. Dieser halb Rumäne, halb Ungar, und ich hätte den aber nie mit Ungarn in Verbindung gebracht. Und der hat auch in seiner von 2000 bis 2003 hat er Länderspiele für Ungarn gemacht.
Ah, das war vor Matthäus, oder?
Das, ja,
da
hat der Matthäus fast noch
selber gespielt. Da hat er noch selber gespielt.
2000 dann erst seine Karriere, also in der Nationalmannschaft, beendet, oder, Matthäus?
Ja.
Nach dieser glorreichen EM. Also ist das zu früh. Aber der hat auch vereinstechnisch, war der zum Beispiel bei Ferencváros Budapest, wo heute Thomas Doll Trainer ist, bei Honved Budapest. Also der hat auch als Aktiver sehr viel eigentlich in Ungarn gespielt und kaum in Rumänien.
Ja, also, boah, puh. Ja, gut, das ist, ich weiß auch nicht, was noch hätte kommen müssen, dass ich drauf gekommen wäre. Gut, wir mit dem Vornamen, aber
ich war nicht einfach. Dass du bei Cottbus entweder, also dass bei Cottbus Klick macht oder eben nicht.
Ja, offensichtlich nicht.
Ja, aber ich fand's halt auch lustig, dass der Vorgänger von Pele Wallets war, weil dann noch harter Abstieg der Energie, der Trainerwechsel.
Ich habe ja vorhin noch überlegt, welcher Ex-Cottbuser Spieler war denn bitte Trainer? Also, weil es ist ja genau die, also das müsste ja genau in diese Generation fallen, so diese Generation, die ersten 11 Ausländer in der Bundesliga. Richtig. Als Startelf und so Geschichten. Und da fällt mir kein Trainer ein. Nee. Aber ja.
Aber er sagt auch über sich, er hat dafür seine Trainertätigkeit viel von Ede Geier gelernt, der Cottbus damals trainiert hat. Also kann man sich natürlich auch vorstellen, was für eine Art Trainer das dann
ist. Ein Scheißtrainer. Mhm. Aber Ede Geier war halt länger bei den Vereinen, das muss man ihm lassen.
Das muss man ihm lassen, da kann man nichts sagen. Aber eben halt auch Hobbys, Zigarre rauchen und Champagner trinken. Das hat sich offensichtlich dann mit Cottbus auch nicht vertragen, mit Trainertätigkeit.
Ja, Cottbus ist ja eher geerdet, also braun. Mhm. Ja, das war jetzt gemein. Wir haben viele Hörer im Osten, es war nicht so gemein, das war ein dummer Witz. So.
Ja.
Dann kommen wir zur steilen These, glaube ich.
Dann kommen wir zur steilen These. Steile These habe ich heute dabei. Und ich möchte mich heute ein für alle Mal für die Legalisierung von Pyrotechnik in deutschen Stadien aussprechen. Bin absolut dafür.
Okay.
Ich finde, wir müssen jetzt mal nach der Geschichte, zum Beispiel dem Spielabbruch in der Relegation Mannheim gegen Uerdingen, müssen wir jetzt mal ein Zeichen setzen und für Pyrotechnik sprechen.
Ja, top Anlass eigentlich.
Vor allem auch damit Pyrotechnik nicht immer mit Krawall in Verbindung gebracht wird. Und ich habe mich mal ein bisschen im europäischen Ausland umgeguckt, da kommen wir später noch zu, wie das da gehandhabt wird, und würde dann, nachdem ich jetzt so einen kleinen Einstieg gemacht habe, mit dir mal drüber diskutieren, ob wir vielleicht für Deutschland ein Modell entwickeln können.
Oh ja. Wie
Pyrotechnik legalisiert werden könnte.
Unbedingt.
Oder ob du sag mal einen Kontrapunkt setzen willst.
Also mein Kontrapunkt, den habe ich hier mal aufgebaut, das kannst du nicht sehen. Ich habe hier eine Schaufensterpuppe mit einem Daunenmantel eingekleidet.
Und, oh, Herr Kerner.
Und hab gerade eine Fackel in der Hand und wundere mich jetzt, warum es stinkt und brennt.
Ja, und die Jacke ist komplett aus Plastik und ist gleich geschmolzen vermutlich.
Das ist richtig. Aber das kann im Stadion auch passieren, so eine Helly Hansen-Jacke.
Ja, habe ich oft im Stadion noch an. Bin ich immer froh, dass neben mir nicht gezündelt wird.
Ja,
erstmal, was ist Pyrotechnik überhaupt? Und ich habe die Definition nur aufgenommen, weil ich die Aufzählung an Sachen, was Pyrotechnik alles ist, so schön finde. Also Pyrotechnik ist eine Technik in Verbindung mit meist explosiv ablaufender Verbrennung. Soweit so gut. Zum Beispiel Streichhölzer, Treibladungen in Airbags oder aber Produkte der Feuerwerkerei.
Ah, Der Feuerwerke, das so heißt es?
Feuerwerk, ja, Feuerwerkerei finde ich ein unfassbar schönes Wort. Ja. Erinnert mich an die Schiedsrichter-Doku aus der ARD, die Schiedsrichterei.
Erinnert mich an Handballberichte von der C-Jugend.
Ja, unter anderem. Und in Deutschland ist es gesetzlich nach dem Sprengstoffgesetz geregelt. Da wird Pyrotechnik in verschiedene Kategorien eingeteilt. Einmal Feuerwerkskörper, Gegenstände für Bühne und Theater und sonstige Gegenstände. Und unter die sonstigen Gegenstände fallen auch die berühmten bengalischen Fackeln.
Mhm.
Und im Stadion ist es eben verboten über die Stadionordnung. In Verbindung eben im Sprengstoffgesetz. Jetzt ist ja so, in letzter Zeit, gerade 2017, wurde ja wieder angedeutet, dass der DFB und die Politik auf die Ultras zugehen wollen oder auf Fans generell, aber auch speziell auf die Ultras. Das hat sich unter anderem darin geäußert, dass DFB-Präsident Grindel die Aussetzung von Kollektivstrafen, also Geisterspielen oder Blocksperren, angekündigt hat. Und in dem Zuge hat Niedersachsens Innenminister Boris Pastorius ins Spiel gebracht, Pyrotechnik in abgetrennten Stadionbereichen zu erlauben. Da ist erst so richtig wieder Fahrt reingekommen in die Diskussion, nachdem 2011 die Fußballverbände, also DFB und in dem Zuge auch die DFL, eine damals begonnene Diskussion mit den Ultras einfach abgebrochen haben, wo es unter anderem auch darum ging, Pyrotechnik gegebenenfalls zu legalisieren. Und da habe ich mir gedacht, wie ist es denn im Ausland? Und hab da mal.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja, ja.
Und zwar, klingt jetzt blöd, mich interessiert das wirklich, ich weiß nicht, ob du das weißt, warum heißen die denn bengalische Feuer?
Also, das ist eine gute Frage.
Kommt das? Ich habe nämlich keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht.
Nee, ich auch nicht, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht, das ist ja immer noch so in der Sportberichterstattung, das Schizophrene, vielleicht, weil das, sobald das im Europapokal irgendwo in Spanien oder so gezündelt wird, dass die südländische Stimmung ist und die das eben mit Indien in Verbindung bringen. Aber ich kann es dir nicht beantworten. Also, keine Ahnung.
Ich recherchiere das mal nach und du erzählst uns mal, wie das denn im Ausland läuft.
Genau, ich habe mir mal drei Länder rausgesucht. Also es gäbe noch mehr Beispiele, wie in den USA zum Beispiel. Aber ich habe mir mal Norwegen, Österreich und Dänemark rausgesucht, weil ich die Modelle relativ interessant finde. Und in Norwegen ist es so, da ist das Zünden von bengalischen Fackeln an Spieltagen erlaubt. Da muss dann der Verein 3 Tage vor dem Spieltag einen Antrag stellen und muss angeben, wo im Stadion gezündet wird, wie viele Bengalos gezündet werden und von wem die Bengalos gezündet werden. Sprich, dadurch ist jede Fackel zertifiziert und es ist auch bekannt, namentlich, wer zündet.
Personalisierte Pyros.
Genau, sozusagen, personalisierte Pyros. Böller und so Rauchbomben sind ausgeschlossen von der Regelung und es wird auch relativ hart sanktioniert, wenn man dagegen verstößt.
Das heißt im Klartext, dass Johannes B. Kerner trotzdem beunruhigt wäre, weil bengalische Feuer sind zugelassen. Also können zugelassen werden.
Können, aber eben, du musst ja sagen, wo, also in welchem Stadionbereich gezündet wird.
Ja, aber ich meine so generell, wenn du sagst, dass Rauchbomben und Böller zum Beispiel nicht erlaubt sind,
ja,
dann
Bengalos
muss man auch dazu sagen.
Bengalos sind ausdrücklich, also Fackeln, Seenotfackeln, Bengalos sind ausdrücklich erlaubt. Und das läuft dann so, du hast ja angegeben, wo im Stadion du zündest und das ist dann für den Spieltag die sogenannte Pyrozone. Die wird dann mit Absperrbändern gesichert. Es dürfen auch nur die Reihen, die eben angegeben sind, die zünden. Und es stehen unter anderem Sandeimer zum Löschen bereit, falls doch was schief. Und es darf nur vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel gezündet werden. Musst du halt eben im Antrag angeben.
Okay.
Wann? Also nicht einfach
warnen. Also ist schon sehr bürokratisch so geregelt dann.
Genau.
Und also von so wirklich Minute X, oder nicht Minute X, vorm Spiel, 12 Bengalos von Andi, Michi und Jürgen.
Genau. Und die stehen dann in der Zone abgesperrt und dürfen das dann machen. Und die Regelung wurde gefunden, weil in Norwegen sagen wir mal, Fanausschreitungen keine große Rolle spielen. Und deswegen haben, sagen wir, Ultra-Fans da ein bisschen besseres Standing als in Deutschland. Und deswegen war es da relativ einfach für die Vereine, Verbände und Fans, sich auf eine Regelung zu einigen, weil da so Sachen, die in Deutschland im Weg stehen würde, der DFB verteilt immer Strafen an Fans und Stadionverbote und sowas, haben da nicht so eine große Rolle gespielt. Also die eigenen Befindlichkeiten waren nicht so im Gespräch. So in Österreich ist es so, also typisch Österreich, da war die Tradition des Pyrozündens ein wichtiger Faktor, eine Regelung zu finden, weil das wird zum Beispiel beim Skispringen oder aber bei den bekannten Skirennen in Österreich auch teilweise exzessiver gemacht als im Fußballstadion. Und das ist so ein bisschen so die Tradition, das gibt es da bei den Veranstaltungen schon viel länger als beim Fußball, und da konnte der Fußballherr immer mit argumentieren, ne? Ihr lasst das aber beim Skispringen zu, also wollen wir da auch was. Man muss dazu sagen, dass Österreich ein Pyrotechnikgesetz erst 2010 eingeführt hat. Vorher war das einfach legal zu zünden, weil es kein Gesetz dagegen gab. Also man konnte es einfach machen, weil man
also andersrum, es war nicht illegal.
Genau, es war nicht illegal.
Und wann war in Norwegen, wann ist diese Regelung nochmal in Kraft getreten?
In Norwegen ist es vor 3 Jahren in Kraft
getreten. Vor 3 Jahren, okay.
Ja. Und jetzt ist es so, in dem Gesetz gibt es eine Ausnahmeregelung, dass bei besonderen Veranstaltungen kannst du eine Ausnahmegenehmigung bekommen und dann eben Pyrotechnik in Anführungsstrichen nicht illegal zünden. Und das war bis jetzt so, bis die neue österreichische Regierung jetzt ins Amt gekommen ist, dass diese Ausnahmeregelung im Prinzip jeder bekommen hat, der sie haben wollte. Also zum Beispiel Rapid Wien darf pro Spiel 4-mal Bengalus zünden plus noch nach jedem Tor. Austria Wien hat auch gerade verhandelt. Die haben ja dieses Jahr ihr neues Stadion eröffnet. Die waren auch in Gesprächen für eine Ausnahmegenehmigung, auch eben für ihr neues Stadion.
Also die dürfen während des Spiels.
Die neue Regierung, genau, die dürfen während des Spiels. Und es gibt auch keine besonderen Zonen, sondern halt mitten im Block, so wie man das kennt. Die neue Regierung will aber alle Ausnahmeregelungen kassieren. Und ein Vertreter des Innenministeriums hat gesagt, ja, also wir wollen dann wirklich nur, dass das bei besonderen Events geschieht. Und das ist zum Beispiel, wenn in Österreich ein Champions-League-Finale stattfindet, wenn in Österreich eine Weltmeisterschaft stattfindet oder wenn Rapid Wien Meister wird. Dann kann man darüber sprechen, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen.
Wenn Rapid Wien, aber alle anderen nicht.
Also, nee, nur wenn Rapid Wien Meister wird. Und das war mittlerweile sogar so weit, dass Fans oder dass Red Bull Salzburg für seine Fans auch eine Ausnahmegenehmigung beantragt hatte. Also das war wirklich so, dass das ein anerkannter Weg war. Und die Vereine sind jetzt dementsprechend entsetzt, weil die Pyrofackeln gerade so bei Rapid werden ja nicht verschwinden, nur weil es die Ausnahmeregelung nicht mehr gibt.
Ja.
Aber der Verein muss ja dann wieder Strafe zahlen und was alles eben dahinter steht. Deswegen probieren jetzt die Vereine, also gerade Rapid Wien und Austria und Sturm Graz, als die drei, die bis jetzt am meisten davon profitiert haben, probieren jetzt auf die Regierung einzuwirken, dass es dabei bleibt, bei den Ausnahmeregelungen, wie es jetzt war. So, und das.
Ja, aber ich finde aber schon mal den Unterschied einfach krass, also ohne Wertung jetzt, im Vergleich zu Deutschland, dass sich in Österreich und Norwegen anscheinend ja die Vereine auch darum bemühen, dass es legal wird oder dass es irgendwelche Wege gibt, es zu tun. Solche Bestrebungen habe ich jetzt zumindest so richtig in Deutschland noch nicht mitbekommen von Vereinen, dass die halt sagen, ja, komm, also das Maximale ist noch, dass sich vielleicht mal ein Spieler oder so ein Funktionär in zweiter Reihe mal äußert und sagt, ja, eigentlich ist doch ganz schön, also, könnten wir ja mal drüber reden, aber so richtig sich dafür einsetzen, habe ich jetzt zumindest noch nicht mitbekommen. Vielleicht tue ich jetzt irgendeinem Verein Unrecht, aber
also zumindest, sagen wir mal,
mitbekommen habe ich es nicht.
Zumindest in den ersten 3 Ligen würde ich das auch relativ ausschließen, dass sich da schon ein Verein für eingesetzt hat. In den unteren Ligen vielleicht, also ich könnte mir da zum Beispiel Chemie Leipzig vorstellen, als der ultrageführte Verein, dass die da vielleicht schon irgendeine Initiative mal gestartet haben. Aber sonst würde mir auch kein Verein einfallen, die sich darum bemüht haben. Man muss vielleicht auch dazu sagen, in Norwegen zum Beispiel mit diesen Pyrozonen, da gehen dir natürlich auch Plätze für Publikum verloren. Aber in Norwegen sind die Stadien sowieso nie ausverkauft. Deswegen kann man das da ja locker machen.
Ja, eben.
In Österreich ist es ja.
Ja, gut, für die ist es dann vielleicht sogar eher noch ein Punkt, dass Leute kommen.
Richtig, genau. Und die, wenn du das in Deutschland, sagen wir mal, in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga diskutieren würdest, da würden, glaube ich, auch schon viele Vereine sagen, naja gut, dann gehen uns hier jetzt 50 oder 100 Zuschauer verloren, ne? Bedeutet einen gewissen Einnahmeausfall. So würden, glaube ich, hier Vereine erstmal argumentieren, aber was die halt an Strafen zum Beispiel sparen würden, wenn die Fans illegal zünden, das würde dem ja gegenüberstehen. Da müsste man halt mal rechnen, was ja, sinnvoller gut. ist.
Ja. Also es ist wahrscheinlich naiv, das dann ohne zu kalkulieren, aber im Endeffekt eigentlich müsste man schon sagen, naja, wenn es verboten ist, dann sollen sie es halt lassen und die Strafen nicht einkalkulieren, aber es ist wahrscheinlich naiv, das zu tun. Nicht zu tun, also Strafen nicht zu kalkulieren. Und ich könnte mir schon vorstellen, also warum soll es denn, ob als Übergangslösung oder überhaupt oder Provisorium, keine Ahnung, dass ein Verein sagt, naja, passt auf, ihr habt doch einen Dachverband in eurer Fanszene. Wir machen das so. Wir brauchen einen Bereich, der ist x mal x Meter groß. Da kann von euch keiner stehen, aber die Einnahmen gehen uns nicht verloren.
Ja, richtig.
Was du als Angebot, das dann, und so quasi, ihr könnt das mitfinanzieren, diesen Bereich mitfinanzieren, und dafür dürft ihr es dann auch machen, und dann setzen wir uns auch dafür ein. Sowas könnte ich mir schon vorstellen. Ob das jetzt gerecht ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber sowas könnte ich mir vorstellen, so ein Modell.
Ja, kommen wir mal, ich habe vielleicht noch ein Modell, was das Problem umgeht, nämlich das Modell aus Dänemark. Das finde ich persönlich am interessantesten. Da gibt es nämlich ein Experiment mit sogenanntem kaltem Feuer. Das heißt, dass da die Pyrotechnik nicht wie jetzt
zuhören, JBK.
Je nachdem, was du halt hast, bis zu 2000 Grad heiß wird, sondern nur etwa 80 Grad heiß. Dafür hat sie aber auch nur 3/4 der Lichtstärke von normalen Fackeln. Und die wurde entwickelt von Fans von Brøndby Kopenhagen zusammen mit einem Pyrotechniker. Und das hat den Hintergrund, dass Brøndby Kopenhagen, also in Dänemark, der Verein ist, der bis jetzt immer mit Abstand am meisten Strafen für Pyrotechnik zahlen musste und umgerechnet auch auf europäischer Ebene unter den Top 10 ist. Und wenn man dänischen Fußball so, man hat nicht so viel Einnahmen und so, ist das für einen Verein dann schon eine relativ hohe Hausnummer. Deswegen ist da auch der Fanbeauftragte von Brøndby unter anderem mitbeteiligt, hat das auch dem Vorstand vorgestellt und die setzen sich jetzt auch dafür ein. Der dänische Verband ist dafür offen, wenn das die Testläufe besteht, dieses kalte Feuer, dann auch Pyrotechnik zu legalisieren im Stadion. Und es ist mittlerweile so weit, dass in der neuen Saison der Stadiontest bei Brøndby erfolgen soll. Und es hat auch die europaweite CE-Kennzeichnung erhalten. Sprich, es darf auch jetzt in Europa verkauft werden. Und es wurde eingestuft, in Deutschland vergleichbar mit Pyrotechnik wurde es eingestuft, von der Verbrennung her mit dem einer Zigarette. Also nur, um das mal einzuordnen.
Aha.
Und der Fanbeauftragte...
Aber sprüht ja trotzdem, oder?
Ja, es sprüht, aber du kannst eben so wie bei einer Kerze mit der Hand so durchgehen. Es entzündet relativ... Also du musst es schon richtig... Nicht so wie Johannes de Kerner, du musst es einem schon richtig quasi in die Jacke reinstopfen und komplett abbrennen lassen, dass die anfängt zu brennen. Und der Fanbeauftragte von Brøndby hat gesagt, das ist eine Win-Win-Situation. Wir zahlen weniger Strafen und unsere Fans können Choreografien machen, anstatt mit 10 Pyrofackeln mit 1000 Pyrofackeln.
Ja. Ja. Das ist richtig. Die Rechnung geht da in der Hinsicht schon auf. Ich finde, 80 Grad ist immer noch warm, wenn man es irgendwie abkriegt. Also das wären dann keine Zonen, sondern das dürfte dann einfach jeder mitbringen, der Bock hat.
Das ist noch nicht raus, weil der dänische Verband hat es offiziell noch nicht legalisiert. Also wie Dänemark das dann umsetzen will mit den Fackeln, ist noch nicht ganz klar. Aber so wie das im Stadiontest jetzt laufen soll, da wird das so ganz normal, wie man es kennt, einfach im Fanblock gezündet. Um das eben sozusagen unter, in Anführungsstrichen, realen Bedingungen zu testen.
Aber gibt's dann, also ist es dann geplant, dass man sagt, okay, nur in den Fanblöcken oder dass theoretisch jeder Zuschauer so was mitbringen kann?
Das ist noch nicht bekannt, aber ich nehme mal an, so was man jetzt bis jetzt gelesen hat über dieses kalte Feuer, dass das darauf hinaus laufen wird, dass jeder das einfach mitbringt.
Weil dann ist es ja ehrlich gesagt nicht mehr weit hin, bis irgendein Club bei einem besonderen Anlass mal wirklich auch die Dinge halt verteilt, also aktiv verteilt. Ich weiß nicht, was so ein Ding kostet, Aber wenn es heute Stadion-Choreos gibt, die der Verein organisiert, oder auch von mir aus die Fans, was ja immer der bessere Weg ist, aber ganz Stadion-Choreografien sind ja oft auch von Vereinen finanziert, dass die dann eben statt einem weißen und einem roten Blatt Papier oder Fähnchen dann eben so eine Fackel da auslegen.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich das Ding durchsetzt und jetzt auch, sag mal, im Stadion seine Tauglichkeit unter Beweis stellt, dass es dann auch nicht mehr lang hin ist, bis Vereine, sofern das im Land legalisiert ist, dass du es im Stadion machen darfst, dass Vereine das auch als Merchandise dann verkaufen. Sozusagen die Kopenhagen-Fackel oder so.
Ach so, ja klar, absolut. Ja, definitiv.
Also es ist schön, ja. Im Fanshop vorm Spiel, holst du dir schön das neue
Trikot. Ich muss sie übrigens, glaube ich, kurz korrigieren ich muss Korinthen kacken. Und zwar handelt es sich bei dem Club, glaube ich, um Brøndby IF. Ich habe mal gelernt, dass man nicht Brøndby Kopenhagen sagen darf. Die sind zwar daher, aber die heißen Brøndby IF.
Ja.
Die heißen einfach nur Brøndby und nicht Brøndby Kopenhagen. Habe ich mal gelernt.
Ja, ich weiß nicht, ob Brøndby ein Vorort von Kopenhagen ist. Vielleicht kommt es daher dann.
Ich will nur unsere dänischen Zuhörer nicht verprellen.
Ja, also ich Asche auf mein Haupt. Es sei denn an die FC Kopenhagen.
Tante Porke, Tante Poi. Das war dänisch für Entschuldigung.
Es sei denn, es ist ein FC Kopenhagen-Fan. Dann war alles so gewollt.
Genau.
Ja, also und jetzt natürlich die Frage. In Deutschland wird ja immer argumentiert, ja, wir selbst wenn wir, also von den Verbänden, selbst wenn wir wollten, wir dürften das ja gar nicht, weil es ja gegen die Gesetze ist. Jetzt die Frage, wir haben aus drei Ländern, Österreich ja auch gar nicht so weit, jetzt Praxisbeispiele gesehen. Siehst du denn, dass in Deutschland in die Diskussion nochmal so Bewegung reinkommt, dass man sich vielleicht in Richtung einem der drei Modelle annähert? Und welches hältst du für am praktikabelsten in der Umsetzung?
Also, nur noch ganz kurz. Bengalisches Feuer kommt tatsächlich aus der historischen Region Bengalen, heute Bangladesch. Und da haben die früher auch irgendwie an den Fürstenhöfen bunte Lichter beleuchtet. Und im Prinzip sind bengalische Feuer grundsätzlich nichts anderes als bunte Lichter, die Gegenstände beleuchten. Also zur Beleuchtung von Gegenständen dienen. Nur, dass wir auch dem Bildungsauftrag gerecht werden.
Relativ harmlos, also gar nicht so krawallmäßig.
Ja, grundsätzlich, die Erklärung ist alles harmlos. ich finde natürlich, grundsätzlich finde ich die Lösung in Dänemark, wenn es auch dazu kommt, natürlich am charmantesten, am vielversprechendsten. Man muss ja auch sagen, egal welche Lösung es gibt, es bleibt natürlich immer gefährlich, ja, so wie alle Dinge mit Feuer, mit spitze Gegenstände, sonst irgendwas, werden immer gefährlich sein. Auch eine Schere ist immer gefährlich, grundsätzlich. Es kommt ja nur darauf an, was man damit macht. Und wenn es von 99% der Menschen oder noch mehr, 99,9% der Menschen behandeln solche Gegenstände mit der nötigen Vernunft. Deswegen, ja, so viel mal dazu. Ich bin nur unsicher, was es für einen Effekt hat, was in der Euphorie nachher passiert, wenn wirklich, also deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, wenn wirklich ein ganzes Stadion in der Theorie so ein Ding hat. Und da gibt's natürlich auch irgendwie besoffene Leute und was weiß ich. Also wenn es wirklich so komplett legal ist, überall, bin ich sehr, sehr skeptisch. Wäre mir, glaube ich, ein Schritt zu viel. So gern ich das auch anschaue und so sehr ich mir auch wünschen würde, dass es da einen konstruktiven und sachlichen Dialog gibt, den es ja schon länger nicht mehr gibt eigentlich. Und ja, am ehesten kann ich mir, glaube ich, so jetzt vorstellen, dass es so diese Zonen gibt. Was aber für mich dann auch irgendwie den Charme des Ganzen so ein bisschen beraubt, oder zumindest hätte ich die Befürchtung, weil es dann schon sehr, bürokratisiert beziehungsweise choreografiert und in dem Fall choreografiert im negativen Sinne werden könnte. Ja, wenn ich eine Zone habe, da dürfen dann eine bestimmte Anzahl von Leuten rein, die eine bestimmte Art von Aktion mit bestimmten Dingen machen darf, dann an einem bestimmten Ort im Stadion. Kann gut werden, muss aber nicht. Und da ist dann eben die Frage letztendlich, was es dir oder ob dir das dann was bringt oder ob es dir das bringt, was du eigentlich willst. Ich glaube halt nicht, und ich schätze, dass es auch die Sorge ist, zum Beispiel vom deutschen Verband, dass wenn du halt mal irgendwas erlaubst, dann kannst du eigentlich nicht mehr zurück. Also, keine Ahnung, du erlaubst Pyro in Zonen, dann kannst du irgendwann nicht mehr sagen, naja, jetzt machen wir das war jetzt doof, machen wir doch nicht mehr. Also dann dabei wird's bleiben. Das heißt, sobald du es jetzt einmal anfängst, wird's immer auf dem Stand bleiben im Normalfall. Es sei denn, es passiert was ganz Schlimmes, was wir alle nicht hoffen wollen, dann klar, wird das, hat man halt eine Rechtfertigung. Aber zurück wird's nicht mehr gehen. Und ich glaube, das ist die große Sorge, dass man, wenn man einmal anfängt, dass man da nicht mehr dahinter zurück kann. Und ja, ich bin echt zwiegespalten.
Ja, ich möchte noch mal was zur Gefahr sagen. Das hast du ja angedeutet. Gerade wenn so viele, aber man, jetzt sagen wir mal, gibt's ja die Gefahr der Illegalität. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie heutzutage, wahrscheinlich in 99% der Fälle oder so, Pyrotechnik gezündet wird. Da wird irgend so eine blöde Blockfahne genommen. Darunter wird 8-mal der Platz getauscht, 3-mal die Klamotten gewechselt und dann wird unter dieser Blockfahne heraus das Zeug gezündet.
Ja, das ist alles klar. Und ich meine, die Argumente, so die Stoßrichtung der Argumente, ist doch ähnlich wie beim Kiffen, bei der Legalisierung von Marihuana, ist doch ähnlich. Ja, wir legalisieren es, dann haben wir das unter Kontrolle, können das irgendwie kontrollieren und dann nimmt man auch den Charme des Illegalen und so weiter und so fort. Also das ist schon irgendwie ähnlich. Die Frage ist, ob man das dann tatsächlich nachher so rauskommt oder nicht. Ist natürlich eine große politische Komponente, die ich jetzt da noch wieder mit reinbringe, aber ich sehe da schon Parallelen. Bin für die Legalisierung von beidem, aber es ist trotzdem die Frage der Art und Weise, und weil, wie gesagt, man muss schon aufpassen, glaube ich, der erste Schritt, den man da macht, muss sitzen.
Ja.
Weil wenn der nicht sitzt, hast du halt ein Problem. Und deswegen ist da so eine Abwägung, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig.
Ja, ich sehe das
nicht, dass
schon,
die das nicht sowieso tun, aber ja.
Ich sehe das schon so wie du, dass man dann nicht mehr dahinter zurück kann. Es sei denn, es passiert was richtig Krasses. Das glaube ich auch. Ist nur so die Sache. Also ich glaube, dieses System wie in Norwegen würde sich in Deutschland nicht durchsetzen. Vor dem Hintergrund, auch was du schon angedeutet hast, es nimmt ja auch so ein bisschen die Spontanität, so die Emotionen daraus.
Und das ist ja genau das, was die Leute, die Pyro zünden, ja eigentlich, also wenn man mal von denen absieht, die es aus selbstdarstellerischen Gründen machen, genau das erreichen wollen, nämlich spontan Stimmung und Mannschaft unterstützen und Atmosphäre erzeugen und nicht gesagt kriegen, weil das ist doch das Schlimmste. Also Ultras wollen doch am allerwenigsten von irgendjemandem gesagt kriegen, was sie machen dürfen.
Deswegen glaube ich, dass das nicht funktionieren würde, in Deutschland zum Beispiel. Was mich immer so ein bisschen an der ganzen Diskussion stört, ist ja die Sache, ich habe das jetzt mal wieder so auf dem Schirm gehabt, im DFB-Pokal Magdeburg gegen Dortmund. Da hat Magdeburg eine richtig geile Choreo gemacht, auch mit Pyro-Einsatz. Da,
mit diesen blinkenden Augen war das, oder?
Mit dieser Saw, mit dieser Jigsaw-Puppe quasi.
Ja, genau, genau. Mit den
Augen. Da war das super. Richtig schöne Choreo, richtig, richtig schön. Gefühlt 5 Minuten später hat
definitiv
wurde dann Pyro gezündet, und die Verbrecher und alle raus und in den Knast und keine richtigen Fußballfans und so. Mich nervt einfach die Berichterstattung vor allem darüber, wie das gehandhabt wird.
Ja, es ist halt eine gewisse Scheinheiligkeit schon da, das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich finde mittlerweile ist gar nicht mal mehr eine Scheinheiligkeit da, sondern mittlerweile wird's direkt verurteilt. Ich habe so das Gefühl, dass die Kommentatoren, weil es halt auch aus meiner Sicht in der Mehrzahl der Fälle so ist, dass die grundsätzlich das einfach jetzt verteufeln, Klammer auf, müssen. Ich weiß es nicht, ob es da auch so eine Linie gibt. Es gab ja auch mal eine Zeit lang indirekte Vorgabe, dass man da auch zum Beispiel auch bei Platzstürmen oder bei Flitzern, dass man die nicht filmt, ja, dass die Kamera dann wegschwenkt. Oder auch bei Pyro oder sowas, dass die Kamera wegschwenkt. Ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so, zumindest nicht mehr überall.
Sky ist
aber, da. Ja, da war schon eine gewisse Scheinheiligkeit da, aber es ist einfach schwierig, weil Fußballfans und Ultras auch im Speziellen sind einfach meistens oder eigentlich immer total heterogene Gruppen und du kannst nicht A verlangen oder es B überhaupt tun, die über einen Kamm zu scheren und zu sagen, naja, wenn, also so quasi ihr als Ultras, wenn wir machen euch eine Vorschrift und ihr alle haltet die ein. Da gibt's genauso Vernünftige und Unvernünftige, wie es in der Bevölkerung gibt. Und du wirst immer die Unvernünftigen haben, die wirst du mit Legalität, wenn du es legalisierst haben, die wirst du haben, wenn du Pyrozonen machst. Es wird immer die geben, die einen Schritt weiter gehen. Einfach nur, weil sie Bock drauf haben oder sonst was. Das wird's bei allem immer geben. Und da, deswegen, ja, ist echt schwierig, da ein Maß zu finden. Hier. Du kannst auch nicht von den Ultragruppen erwarten, dass die sich alle gegenseitig unter Kontrolle haben. Stichwort, Selbstreinigung oder Selbstreinigungsprozesse. Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man das erwarten, aber man weiß doch aus vielen Beispielen, irgendwie Aachen oder so, wo einfach so ein Mob dann reinkommt und eigene Fans verprügelt, weil sie eine andere politische Gesinnung haben oder ähnliches. Also das ist, ja, gut, das ist in dem Sinn, aus deren Sicht wahrscheinlich auch Selbstreinigung. Zugeben,
genau hier hakt es dann. Egal welches Konzept du umsetzt, weil klar ist ja im Prinzip, egal welches Konzept du machst, Böller und Rauchbomben werden da nicht mit einbezogen. Oder so Silvesterraketen, was ja jetzt auch immer Mode ist oder immer mehr in Mode gekommen ist. Und also musst du ja auch eine Sanktionsmöglichkeit irgendwie schaffen. Und hier ist halt die Frage, was für eine Sanktionsmöglichkeit willst du machen? Weil es trifft ja nicht.
Um auf der sicheren Seite zu sein, musst du sagen, okay, wir machen euch Zugeständnisse, was Pyro angeht, in welcher Form auch immer, ob Zonen oder sonst welche Geschichten. Aber es gibt noch krassere Strafen, wenn jemand dagegen geht. Das ist das Einzige, was ich mir so richtig vorstellen kann, wo ein Verband dann drüber nachdenkt, überhaupt.
Ja,
mal.
Aber was,
also nur mal drüber nachdenken.
Das ist ja genau die Frage,
sowas
was
zu machen,
sollen die krasseren
weil,
Strafen
ja.
sein? Weil wenn man jetzt mal guckt, zum ja,
du musst es zivilrechtlich machen. Keine Ahnung, ob das geht, aber das sind die Strafen, die dann nochmal mehr wehtun als Stadionverbot.
Also, da hakt es ja heute schon dran. Zivilrechtlich geht es ja nur, wenn du mit den Stadionkameras dann im Prinzip Schuldige findest und die genau identifizierst. Aber da hakt es ja heute, wo Pyro illegal ist, schon dran. Genug da zu finden.
Naja, aber ich glaube, es ist um einiges einfacher, wenn du eine Pyrozone hast. Die wird ja dann auch nochmal speziell kontrolliert. Es ist, glaube ich, um Vielfaches einfacher, auch dann zu sagen, naja, ihr dürft halt keine Fahnen
ja,
mitnehmen zum Beispiel da rein. Ist auch absurd, da Fahnen mit reinzunehmen, wenn du da mit Zeug rumzündest. Also
wenn du von den Unvernünftigen sprichst, die du ja jetzt auch schon hast, ist die Frage, ob die sich dann nicht einfach irgendwo anders hinstellen und da zünden. Wenn die das sowieso halt einfach nur um zu zeigen, wir können's, ne, oder wir sind die Unvernünftigen oder wir wollen noch einen Schritt weiter gehen, gehen die ja nicht zwingend in die Pyrozone und zünden das dann, sondern machen das wie jetzt halt irgendwo im Block, in der Anonymität.
Ja, das heißt ja nicht, dass du deswegen keine Kontrollen machst, aber ja, klar, die bringen sie ja jetzt auch schon
und
rein.
Und da wird's halt wirklich schwer.
Also,
wie sanktionierst du das?
Ob eine Pyrozone nicht dann vielleicht tatsächlich Sinn macht. Weil, wenn du, so wie jetzt, du davon ausgehst, dass es sowieso immer welche gibt, die Pyro mit reinschmuggeln. Dass es immer welche gibt. So wie ich sag, ja, wie ich auch sag, dass es immer für irgendwas immer Unvernünftige gegeben wird, die sich an die Regeln nicht halten. Wenn man davon ausgeht, dann ist es doch trotzdem ein Versuch wert, zu sagen, von den 100% Idioten, also es gibt Anzahl X Idioten, die sich an Regeln nicht halten, wollen, und das sind die 100%, und von diesen 100% Idioten, wenn wir es da nur schaffen, 50-60%, keine Ahnung, ist das eine Fantasiezahl, in die Pyrozone zu kriegen und sie dort wenigstens zu kontrollieren, um andere Leute nicht zu gefährden, ist die Frage, ob es einem das nicht wert ist und sagt, okay, da haben wir wesentlich
so
ein bisschen was
ich
gewonnen.
Mit dir.
Das wäre so ein Ansatz vielleicht.
Nur, in meinen Augen brauchst du halt was, du musst trotzdem dann noch die 30-40% oder was auch immer, die sich halt nicht daran halten, die musst du ja trotzdem irgendwie probieren aufzuspüren und zu sanktionieren, weil sonst läuft sich das Modell ja relativ schnell tot, weil dann sagen alle, ja gut, wir stellen uns in diese blöde Zone hier rein, müssen das komplett bürokratisiert machen oder so, und wenn ich mich aber da unten hinstelle in den Mob und zünde eine und die werden nie erwischt, dann kann ich mich ja auch da hinstellen. Weißt du, es muss ja trotzdem muss irgendeinen Anreiz bzw. irgendein Sanktionspotenzial geben. Und da ist die Frage, was mache ich?
Also mit Sanktionen bin ich völlig bei dir. Die müssen klar geregelt sein und da darf auch hinterher keiner kommen und sagen, oh, das ist aber doof, dass man da so eine hohe Strafe kriegt. Ich hätte dann die Hoffnung, dass wenn du von diesen von mir gerade zitierten 100% Idioten, wenn du da eine signifikante Zahl in die kontrollierte Pyrozone kriegst, dass es natürlich, dass die Zahl, die 30%, 40%, 50%, die übrig bleiben, dass die nicht wieder aufgefüllt wird auf 100%, sondern dass die so in der Anzahl ungefähr bleiben. Das heißt, für die wird es natürlich schwerer, sich auch gegenseitig zu decken. Stichwort ja, große Fahnen und sich drunter verstecken. Das ist mit 50 Leuten einfacher als mit 10 Leuten zum Beispiel. Und da hätte ich dann irgendwie die Hoffnung, dass sich die Zahl dann einfach reduziert. Und man weiß ja, wie es ist, auch in, also es ist ein ganz normales gesellschaftliches Phänomen. Je mehr die Mehrheit in der Mehrheit ist, also je deutlicher, desto eher lässt du vielleicht auch Sachen sein. Sprich, wenn du 100 Idioten hast, die sich 1000 Leuten gegenüberstehen, die nichts machen, zünden die vielleicht eher Pyro, wenn du nur noch 20 Idioten hast, die 1000 Leuten gegenüberstehen. Ja. Also 1000 normalen Bands, die da stehen. Weißt du, was ich meine?
Gehe ich mit dir, das macht schon Sinn.
Also, keine Ahnung, das ist jetzt Küchenpsychologie. Aber würde ich jetzt als psychologischer Laie, wobei ich hatte 12., 13. Klasse, hatte ich freiwilligen Kurs, habe ich einiges mitgenommen. Also insofern, also da, ja, also je mehr wir jetzt sprechen, desto eher würde ich sagen, wenn man einen Versuch wagt, dann mit wie auch immer gearteten Pyrozonen.
Ja, plus, soweit würde ich mit dir gehen, Pyrozonen, die vielleicht ist also irgendwie halt eingebaut werden müssten in den Fanblock, meiner Ansicht nach. Plus.
Ja, klar, absolut im Fanblock.
Plus eben überhaupt keinen Sinn. Den Fackeln aus Dänemark. Weil halt einfach passieren kann immer was. Ja. Und die sind einfach ungefährlicher als die.
Das musst du auf jeden Fall eindämmen.
So.
Vor allem, das Gute ist ja, das Gute aus Verbandssicht in dem Fall wäre ja auch, also ich glaube jetzt nicht, dass diese Fackeln, die Dänen da erfunden haben, ich glaube ja nicht, dass das Ende der Fahnenstange ist. Da wird es ja irgendwann auch was geben, was ein minimalstes Risiko hat. Keine Ahnung, Leuchtstäbe, diese ähnliche. Ja, also weißt du, ich meine, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, da wird es ja weitergehen. Und je besser oder je ungefährlicher diese Dinge werden, desto eher kriegst du ja auch raus, ob es den Leuten, die das zünden wollen, ob es denen wirklich um die Show geht, um die Unterstützung, um die Atmosphäre oder einfach nur drum, was Brennendes, Gefährliches richtig, in der Hand zu halten.
Genau.
Und da trennt sich für mich dann auch die Spreu vom Weizen. Und da fällt es natürlich den Leuten dann auch schwerer zu argumentieren, zu sagen, ja, warum sie jetzt diese ungefährlichen Dinger nicht wollen.
Richtig, genau. Das glaube ich auch. Und vor allem entlastet das dann auch die Polizei und den Stadiondienst, um sich, sagen wir mal, den wirklichen Ausschreitungen und den wirklichen Gefahrenszenarien bei so Großveranstaltungen zu widmen und eben nicht Leute halt abzustellen,
ja, nicht.
Drüber, ja. Nur um auf Pyro zu gucken und Pyro zu kontrollieren, sondern gezielter dann andere Sachen zu überwachen.
Ja.
Gut, ich möchte zum Schluss noch meine Top 3, wie man aktuell Pyro ins Stadion kriegt. Auf Platz 3.
Wo hast du das her? Faszination Fankurve.de oder?
Wilfran.de.
Oder YouTube-Tutorial.
YouTube-Tutorial. Punkt 3. In den Sohlen von Buffalo Plateau-Schuhen. Da habe ich mich.
Ich stell mir das gerade so vor, wie diese Schuhe, die mit den Rollen unten, die mal eine Zeit lang innen waren. Weißt du, wo man diese Rollen so rausklappen konnte? Und so stelle ich mir das vor, so als Stauraum. Oder wie früher in diesen schlechten Filmen, wo man so ein Buch aufgeklappt hat und da waren die Seiten so rausgeschnitten und da war dann irgendeine
Knarre drin.
Oder eine Flasche.
Ja, vor allem hab mich ernsthaft gefragt, danach, als ich es gelesen habe, ob ich irgendwo vorm Stadion beim Einlass oder im Stadion oder so mal Leute mit halt irgendwie Buffalo-Plateau-Schuhen gesehen habe. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Ich werde aber in Zukunft verstärkt drauf achten.
Ja, ich muss auch sagen, aus persönlicher Sicht, es wäre es mir im Leben nicht wert, Pyro reinzuschmuggeln, wenn ich dafür Buffalos anziehen müsste.
Nein, du meinst ja, wenn du dafür gute Buffalos quasi erstmal zerstören müsstest und dann flicken.
Ja.
Ja.
Also ist halt auch teuer, du brauchst auch eine geile Schlaghose dazu.
Richtig. Und, ja. So ein enges Tanktop. Also einiges zusammen. Ja, ja, Punkt 2 ist in einem Innenleben eine Einwegkamera. Also, also hinten
ja, gut, irgendwie Sinn.
Batterie und Film, ne, so einen größeren Raum.
Wie so, wie so eine Filmrolle damals.
Richtig. Und natürlich Punkt 1 auf der Grillparty der Mannheimer Ultras.
Da darfst du alles mitbringen. Das ist alles erlaubt. Alter Schwede, die sind so bescheuert. Die sind so bescheuert.
Vor allem...
Die sind so bescheuert. Weil ja, da hast du doch niemanden erzählen.
Nee, vor allem, weil ja immer noch nicht klar ist, wer diese scheiß Grillparty genehmigt hat. Weil das Stadion gehört der Stadt, wusste davon aber nichts. Der Verein hat auch gesagt, ja gut, wir wussten da auch von nichts. Also sind die offensichtlich einfach ins Stadion gegangen, für einen Grill angeschmissen und so ein paar Fackeln da irgendwo in den Busch geworfen.
Also ganz ehrlich, das, was die da gezündet haben, da kam auf jeden Käseknacker kam mindestens ein Bengalo. Ja.
Das war wahrscheinlich vorher so eine WhatsApp-Gruppe, jeder bringt was mit, der eine einen Salat, der andere das und jeder aber 5 Bürofackeln. Das ist so die Eintrittskarte, sonst kommst du nicht mit rein.
Ja, ich mache einen Raketensalat, ach schön, ich bring noch eine Bengalo-Bowle mit, oh toll.
Also, komplett Banane.
Ja, gut.
Ja.
Gut. Ja, ich bin gespannt, wo es da hingeht in Deutschland.
Ja, ich auch.
Das ist faszinierend. Ja, dann kommen wir zum Schwerpunktthema. Das habe ich heute dabei. Und zwar geht es um die Frage Supersysteme statt Superstars. Gibt es denn Mannschaften, die ohne ihren Superstar besser sind als mit ihm? Das ist auch so ein bisschen psychologisch vielleicht angehaucht. Ich bin drauf gekommen, tatsächlich mit aktuellem Beispiel WM. Weil es ja auch in der Vergangenheit bei bestimmten Turnieren gibt es ja immer wieder Mannschaften, die vor allem von einem Star abhängig sind. Und ich hatte so den Eindruck, dass es eigentlich in den seltensten Fällen funktioniert. Das trifft auch eigentlich gut besetzte Mannschaften wie Argentinien, Stichwort Messi, ja, ob die zu sehr abhängig sind von ihm. Dann gibt es das Beispiel Schweden, die ja ohne Zlatan den Großen zur WM gefahren sind. Es gibt auch bei einer Mannschaft, die nicht bei der WM dabei ist, gab es eine ähnliche Diskussion, wie ich tatsächlich auch ein bisschen verfolgt habe. Und zwar geht's um die USA und Christian Pulisic oder wie auch immer man jetzt sagt. Da gab es nämlich die These, die durchaus prominent auch von ESPN und ähnlichen Konsorten oder Experten dort vertreten wurde, dass sich die US-Nationalmannschaft viel zu sehr auf Pulisic verlassen hat und deshalb, und der das natürlich damit den das gar nicht alleine erschultern konnte und die halt so nach dem Motto, oh, wir wissen nicht wohin den Ball, dann gehen wir an Pulisic, das ist ein Superkicker, unser Bester überhaupt, der wird schon was machen, dass das auch dort das Problem war, so die These. Dann ist mir noch spontan das Beispiel PSG eingefallen, mit Neymar, die ja in den letzten Jahren auch nicht so viel auf die Kette bekommen haben, weil sie auch immer waren da schon immer eigentlich abhängig von so einem Superstar. Nicht, dass die jetzt nur schlechte Spieler sonst hätten, aber Neymar stichte da durchaus noch raus. Und als letztes Beispiel, brandaktuell von, ich glaube, gestern Abend, Lewandowski und Polen. Ja, ich habe auch noch Gegenbeispiele, die können wir gleich noch drüber reden, aber wie stehst du grundsätzlich dazu? Fallen dir noch mehr Beispiele ein oder was sagst du dazu? Ist eine Mannschaft... sollte sie sich auf einen Superstar verlassen? Also die eine These ist ja, ich habe einen Superstar und der schießt mich überall hin. Oder ich habe einen Superstar und verlasse mich viel zu sehr auf ihn und bin deswegen nicht erfolgreich.
Ja, also mir würde spontan noch, aber das ist ja ähnlich wie PSG, halt auch aktuell Brasilien einfallen, weil da schießt sich ja auch alles ganz krass auf Neymar ein, jetzt gerade wo es nicht läuft, ne? Auch in Brasilien
selber. Ja, wobei die hatte ich auch auf dem Schirm, allerdings haben die ja, glaube ich, jetzt trotzdem auch noch nicht verloren. Also es ist ja nicht so, dass die bis jetzt unerfolgreich sind, deswegen konnte ich das
ja,
jetzt
aber, nicht. Aber für brasilianische Verhältnisse.
Ja, wobei in den vergangenen Jahren. Ja, wobei 2014. Ah, okay.
Ja. Ich meine, du hast ja relativ einfach, wenn ein System mit einem Superstar klappt, wie ja im Prinzip Madrid die letzten 3 Jahre, dann kannst du sagen, immer her damit. Aber ich glaube, der Trend geht er da hin? Und das sieht man ja auch bei vielen Vereinen oder Nationalmannschaften, die sich zum ersten Mal für was qualifizieren oder zum ersten Mal die Gruppenphase überstehen oder so, dass ein gut eingespieltes System die mangelnde individuelle Klasse deutlich wettmachen kann. Und im Zweifel würde ich mich immer dafür entscheiden.
Okay. Genau, das wäre nämlich auch später mal noch eine Frage gewesen, da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Jetzt kommen wir zu meinen Gegenbeispielen. Es gibt ja auch tatsächlich Gegenbeispiele, sowohl für Mannschaften oder ja Arten des Fußballs, die sich da bewusst, naja, nicht bewusst, bei Nationalmannschaften kann man es nicht sagen, aber die da dagegen entscheiden. Also so Island ist ja tatsächlich so ein klassisches Beispiel. Liverpool war es meiner Ansicht nach auch. Die haben zwar schon Stars, aber da sticht keiner so richtig raus. Also klar, die drei da vorne, die stechen raus, aber es ist jetzt nicht so, ja, also Salah ist wahrscheinlich, hat die beste Saison von den drei gespielt, aber es ist nicht so, dass die jetzt ohne Salah nicht erfolgreich gewesen wären. Also die leben schon auch vom System. Meiner Ansicht nach ist Salah auch nur deshalb so gut gewesen oder auch deshalb so gut gewesen, weil halt das System komplett für ihn gearbeitet hat. Aber das könnte ja so ein Beispiel sein, dass man eben einen Star so einbindet. Ich habe noch stellvertretend für die Bundesliga-Clubs, bei denen das ja auch immer häufiger so ist, dass die Mannschaft total in ihrer Kompaktheit, von ihrer Kompaktheit und Ähnlichem lebt, war jetzt Eintracht Frankfurt, einfach weil die völlig zu Unrecht natürlich den DFB-Pokal gewonnen haben. Stellvertretend. Das sind jetzt Beispiele gewesen, die über die Mannschaft kommen. Gibt's zig andere auch, klar. Und dann habe ich noch zwei Beispiele von die These, dass ein super System besser als ein Superstar ist, ein bisschen entkräften. Und zwar habe ich da Portugal und Wales. Portugal mit Cristiano Ronaldo, Wales mit Gareth Bale. Bei Portugal, die natürlich total abhängig sind von Ronaldo, aber es funktioniert trotzdem. Die sind jetzt wieder im Achtelfinale, sind Europameister geworden. Also irgendwie scheint es trotzdem zu funktionieren. Und bei Bale, die sind bei der EM ja auch bis, jetzt muss ich lügen, Halb- oder Viertelfinale?
Bald Viertelfinale.
Bin auf jeden Fall deutlich weiter als überhaupt je gedacht. Klar, es war eine EM mit vielen Mannschaften, aber sie haben deutlich bessere Mannschaften hinter sich gelassen. Und ich würde mal behaupten, dass die ohne Bale da überhaupt sie überhaupt gar nicht qualifiziert hätten. So. Und jetzt ist eben die Frage, brauchen schwächere Teams so einen Spieler, auf den sich da alles konzentriert, der sie trägt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, und da ist für mich so Polen vielleicht das perfekte Beispiel. Polen war ja schon darauf ausgelegt, dass Lewandowski halt funktioniert. Also so, ich hab beide Spiele gesehen und so habe ich das zumindest wahrgenommen. Denen ist einfach nichts eingefallen, als sie gemerkt haben, dass Lewandowski eben nicht zündet. Die hatten halt keinen Plan B. Für die hieß es gut, Lewandowski muss liefern und dann kommen wir hier weit. Und wenn Lewandowski nicht liefert, ja, dann spielen wir das Spiel halt zu Ende, aber dann fahren wir auch nach der Vorrunde nach Hause. Also so kam es einem rüber. Die hatten wirklich einfach keinen Plan B.
Ja, weil sie sich einfach zu sehr darauf verlassen haben, dass der halt was macht. Und
genau. Und ich habe ja Polen von Anfang an nicht, was jetzt viele bei der ARD und ZDF und die ganzen Leute, ja, Polen und so Geheimfavorit und ganz Blödsinn, habe ich ja vornherein nicht geglaubt. Für mich ist Polen immer noch eine relativ, in Anführungsstrichen, kleine Fußballnation. Also mir würden da in Europa irgendwie nicht neun Nationen oder so einfallen, die ich vor Polen halt sehe zumindest. Und sagen wir mal jetzt in dem Zusammenhang, als relativ kleine Fußballnation, hätte es denen vielleicht besser getan, wenn die keinen wie Lewandowski hätten, der so alles auf sich zieht, dafür aber halt ein funktionierendes System.
Genau.
Und jeder weiß, wir spielen das System eben, und dann ist egal, wer zum Schluss den Ball kriegt, weil jeder weiß, was er machen muss.
Ja, also das ist ja, und das ist die Schwierigkeit, die ich damit habe, wo ich mich entscheiden kann, was jetzt besser ist. Ob es besser ist, einen Star zu haben oder ob es besser ist, oder ob es geschickter für dich ist, den Star nicht zu haben, weil du ihn nicht einbinden musst. Also es ist zum Beispiel, auf der einen Seite sagt man immer, bei keine schwächeren Teams, die jetzt auch bei der, wenn man es wieder am WM-Beispiel aufzieht, Peru, Tunesien, sagt man dann, naja, wenn die einen hätten, der so ein Spiel entscheiden kann, dann würden die wahrscheinlich echt, könnten die echt mal ganz vernünftig weit kommen für deren Verhältnisse. weil die so eigentlich als Team ganz gut zusammenspielen, aber denen fehlt so einer, der so ein Spiel entscheiden kann, sagt man. Auf der anderen Seite, wenn du dann, keine Ahnung, auf Ägypten guckst, ja, die ja wirklich jetzt keine herausragende individuelle Klasse haben, außer halt einen, der eine überragende individuelle Klasse hat. Aber natürlich kann der das Team natürlich nicht allein tragen. Und was passiert? Alles konzentriert sich auf Salah, weil du weißt, ja, die anderen kann ja spielen lassen. Also übertrieben formuliert.
Und da, also es ist, ich würde das mal so aufziehen wollen. Es ist vielleicht auch die Frage, was du für Ziele hast. Also in meinen Augen, und da würde ich dir bei Liverpool dann auch so ein bisschen widersprechen. In meinen Augen kannst du die Champions League nicht gewinnen oder, sagen wir mal, ins Halbfinale kommen, ohne dass du, und das muss jetzt kein Superstar sein wie Ronaldo oder Messi, die das jetzt seit 10 Jahren beweisen, dass sie sind. Das muss aber einer sein, der sich in der Saison vielleicht zum Star kristallisiert hat, der das Team halt trägt, so auszudrücken. Und sagen wir mal, dann die Champions League gewinnen oder ein Halbfinale kannst du in meinen Augen nur, wenn du so einen hast. Weil das irgendwann auf dem absoluten Top-Niveau brauchst du halt in meinen Augen jemanden, der den Unterschied ausmacht. Aber es ist halt die Frage, wie du Erfolg definierst. Wenn ich jetzt der SC Freiburg bin zum Beispiel, da könnte ich mir nicht vorstellen, dass du so einen Spieler jetzt wie Ronaldo dahin schickst und die dann auf einmal um die Champions League-Plätze mitspielen oder um die Euroleague-Plätze kontinuierlich. Sondern das würde in meinen Augen da nicht funktionieren.
Ja, aber da ist ja auch die Frage.
Das ist auch nicht das Ziel von denen.
Die Frage ist ja auch, genau, wie sehr du halt deine Taktik dann nach einem Spieler ausrichtest, egal wie gut er ist. Also wie findest du da die Balance zwischen Team und Star?
Ja, und aber in aller Regel, wenn das so die absoluten Topstars sind, also auch nochmal, um bei Lewandowski zu bleiben, weil über den habe ich mich auch geärgert, jetzt die Tage, also nach dem zweiten Spiel, der verlangt ja, dass die Taktik auf ihn umgestellt wird. Der hat ja in der letzten Saison bei euch, bei Bayern ja geäußert, oh, wir haben zum Schluss die Mitspieler in Bayern nicht mehr
hingespielt
oder zu wenig hingespielt, deswegen bin ich kein Torschützenkönig geworden. Und jetzt nach dem Ausscheiden gegen Kolumbien, hat er ja gesagt, naja, so abgekürzt, flapsig, naja, mit der Gurkentruppe kann ich auch nichts gewinnen.
Ja.
Es hat seine Mitspieler richtig runtergebuttert. Yeah. Sprich, der verlangt das ja auch. Und ich glaube, ab einem gewissen Standing verlangen das alles Stars. Also ich glaube, es ist tatsächlich die Ausnahme, wenn du dich auch als absoluter Topstar noch komplett in den Dienst der Mannschaft stellst. Also musst du ja so ein Stück weit die Taktik ausrichten.
Das schon. Du wärst ja auch doof, wenn du nicht versuchst, die Stärken von irgendeinem Topspieler auszuspielen. Aber ja, also du deutest dein Prinzip an. Wäre dann für dich die Lösung, dass sich Stars ein Stück weit ins System integrieren oder einfügen müssen? Oder weil auf der anderen Seite sagst du eigentlich ja, aber eigentlich verlangt ja trotzdem jeder, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten wird.
Ja, wie gesagt.
Also ich würde da sagen, das ist vielleicht mannschaftsabhängig, also je nachdem, wie gut deine Mitspieler sind. Zum Beispiel bei Real, guten Cristiano kann das vielleicht noch ein bisschen fordern, aber selbst da wird es schon eng, dass er sagt, naja, bitte richtet das Spiel nach mir aus, weil die haben halt noch irgendwie 5 andere Weltklasse-Spieler. Da sticht er halt nicht so sehr raus, wie zum Beispiel, ja, Antibeispiel, ein Salah bei Ägypten.
Ja, das stimmt schon, aber dadurch, dass Ronaldo in den letzten Jahren bei Real halt auch immer geliefert hat, wenn es drauf ankam, glaube ich schon, dass der noch so ein Stück weit über den anderen steht. Und da kam halt der Glücksfall zusammen.
Glaube ich auch, ja.
Da kam halt der Glücksfall zusammen, dass die anderen Weltklasse-Spieler das halt akzeptiert haben oder wie im Fall von Bale dann halt einfach nicht mehr gespielt haben. Aber so im Prinzip muss ja bei Real Benzema und Isco und Kroos und Modric und wie die alle heißen, die müssen ja die Wege für Ronaldo in der Masse ja vermutlich mitmachen.
Mitgehen.
Sprich, die wissen, wir können nur Erfolg haben, wenn Ronaldo, sag mal, an sein Limit kommt oder relativ nah an sein Limit kommt. Und das akzeptieren die für den Erfolg. Wenn du dann aber noch 3 Charaktere hättest wie Ronaldo, die im Mittelfeld darum stürzen, wo auch jeder den Freistoß schießen will und jeder hier besonders rausstechen will, dann würde das ja schon nicht mehr funktionieren. In meinen Augen.
Ja, ist richtig. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Dass du im Prinzip, also, ja, ich spreche das mal für dich runter, so wie ich es verstehe, und oder wie es dann auch meine Meinung, wie ich die gerne übernehmen würde, dass du schon froh sein musst, wenn du einen Star hast und auch versuchen musst, dessen Stärken und dessen Können einzubinden und entfalten zu lassen, aber dass du halt schauen musst, dass da Mitspieler dabei sind, die wissen, dass dieser Star oder dieser Topspieler sie stärker, auch insgesamt stärker macht und dass der ihnen hilft, ihre Ziele zu erreichen und sie dafür auf gewisse Dinge verzichten, zum Beispiel mehr Anerkennung.
Genau, und darauf musst du ja das System dann auch einstellen. Und deswegen glaube ich halt eben, dass das, sagen wir mal, bei deutschen Mittelklassevereinen oder so, ich bleib mal beim Beispiel Freiburg, halt einfach nicht funktionieren würde, es sei denn, du hättest einen Trainer, der das auch so vorgibt. Aber wenn du halt als Trainertyp dann sagst, jeder in meinem System muss die Aufgabe...
Du Cristiano musst schon mal gucken, musst vorne richtig. Auch mal den Ball abspielen.
Richtig, oder musst halt auch defensiv arbeiten oder beim Pressing richtig mitziehen oder was auch immer.
Ja, Cristiano, komm schon mit zurück, gell?
Ja, dann da funktioniert das nicht. Weil es muss ja dann, also in meiner Meinung muss das Zusammenspiel klappen. Die Mitspieler müssen das akzeptieren und das System muss das auch tragen können. Dann hast du, wenn du dann natürlich...
Was machst du, wenn zu viele der anderen Spieler das nicht akzeptieren wollen? Was machst du dann? Sagst du zu denen, die sollen sich anpassen oder sagst du zu deinem Star, der soll sich anpassen?
Naja, also ich würde vermutlich meinem Star sagen, du musst dich anpassen, aber wenn man es mal ganz runterbricht, heißt das ja, entweder du trennst dich dann von den 3, 4, 5 Leuten, die unzufrieden sind damit, oder du trennst dich von deinem Star, wenn du es nicht zusammengefunden
hast. Und am Ende steht, wer ist ersetzbarer?
Richtig. Und ja, wenn das jetzt, also sagen wir mal im Fall von Real, Cristiano versus Kroos, Modric, Isco und von mir aus noch Ramos, würde ich halt Ronaldo verkaufen. Gut, jetzt auch vor dem Hintergrund Alter auch. Du kannst mehr generieren und es ist einfacher, einen Spieler zu ersetzen, auch wie gut auch immer er war, als irgendwie 5 tragende Säulen oder 4 tragende Säulen zu ersetzen. Aber es, ja, das ist halt abwägen.
Ja, würde ich dir recht geben.
Da spielt ja auch dann das Alter mit rein. Wie ist das Standing im Verein, von dem ich meine, wenn du permanent mit dem Präsidenten golfen gehst, ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass dann der Star verkauft wird, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Im Zweifel fliegt dann eher der Trainer. Und so kommt ein Neuer, der dann das handhaben muss.
Würdest du den Bestspieler deines Teams am Anfang eines Spiels draußen lassen, wenn du wüsstest, dass der irgendwie gedoppelt wird die ganze Zeit oder getrippelt wird, keine Ahnung?
Nee.
Also sprich, wenn du weißt, der wird kaltgestellt und ich weiß nicht, ob ich die Mittel habe, das anderweitig dann gut auszuspielen, würdest du ihn draußen lassen?
Nee, würde ich nicht. Vor dem Hintergrund, und da ist ja dann auch Real das Beispiel, du schaffst ja dann Platz für andere. Also selbst wenn du als Star dann nicht ins Spiel kommst, aber es stehen permanent 2 oder 3 Leute auf deinen Füßen, ist ja automatisch mehr Platz für andere da. Und selbst das kann ja schon...
Du musst den Ball halt abspielen.
Richtig. Du musst den Ball dann halt abspielen. Beziehungsweise wenn du von hinten aufbaust und stehen permanent 3 Leute bei Ronaldo auf dem Füßen, kannst du ja die Lücken nutzen, bevor du den Ball zu Ronaldo spielst.
Ja, ich stelle mir gerade statt dem Beispiel Ronaldo Lewandowski vor. Ich bin mir nicht sicher, wie das aussehen würde, wenn Lewandowski permanent 2, 3 Leute auf den Füßen stehen. Ob der das direkt akzeptieren würde, dass er jetzt sich in den Dienst der Mannschaft stellen muss, wenn er heute mit großer Wahrscheinlichkeit kein Tor schießen wird, aber die Mannschaft könnte 3 Tore schießen, wenn er es clever macht.
Nee, der würde anfangen zu weinen, glaube ich.
Ja, zum Abschluss des Komplexes noch die Frage. Also, wir haben jetzt viel über Ronaldo geredet. Es gibt ja seinen Konterpart, den ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, Messi. Ronaldo funktioniert ja in der Nationalmannschaft um Längen besser als Messi. Also wenn man so den Gesamterfolg der Mannschaften nimmt und auch so die persönliche Ausbeute, ist es bei Messi, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig gut für Argentinien. Warum ist der Unterschied da so krass?
Also mal anders anfangen. Bei Ronaldo hat man ja immer, oder habe ich immer jetzt noch so einen Blick, wie er quasi 2016 Portugal dann auch noch gecoacht hat, nachdem er im Finale raus ist, weil ich habe heute gerade gelesen, aber nur die Überschrift, ich habe den Artikel nicht gelesen, dass der Sampaoli, das ist ja der Trainer von Argentinien, quasi nur der Hütchenaufsteller für Messi ist, weil er würde
alles... Ja, habe ich auch gelesen. Das hat aber nur irgendein Journalist behauptet erstmal, also da gibt's jetzt direkt Belege noch nicht.
Nee, wie gesagt, ich habe auch nur die Überschrift gelesen, aber wenn ich mir das vorstelle, ist Ronaldo zumindest schon mal der erfolgreichere Trainer von den beiden. Und ich glaube, das sage ich auch schon, weiß ich nicht, seit der WM 14 oder so, in Argentinien kommt das Problem dazu, für Messi, dass sie zum einen nicht spielen wie Barca und er offensichtlich genau diese Spielweise aber braucht. Und zum zweiten, wenn du dir mal theoretisch die Offensive anguckst, auch wen Argentinien noch zu Hause gelassen hat, sind da zu viele Leute, die in ihrem Verein der Häuptling sind, sich aber theoretisch, und da funktioniert es dann eben nicht, Messi unterordnen müssen. Wenn man guckt, okay, die haben ja noch Dybala und Higuain und den Icardi, der gar nicht mit ist.
Es ist übrigens eine Frechheit sondersgleichen, dass Dybala bei dieser WM, glaub, nicht mal 20 Minuten bis er gespielt hat. Das ist eine Frechheit einfach.
Richtig.
So.
Und weißt du, und die sind alle in ihrem Verein, sind das die Leute, wo die entscheidenden Bälle hinkommen.
Ja, das ist richtig.
In der Nationalmannschaft müssten die sich eben Messi unterordnen. Und da klappt das offensichtlich eben nicht.
Du meinst, wenn man Spieß rumdreht, sind die portugiesischen Spieler froh, dass sie mit Cristiano Ronaldo spielen dürfen. Und die Argentinier finden es scheiße, dass sie mit Messi zusammenspielen müssen.
Genau, um es mal runterzubrechen. Ich meine, wenn du jetzt guckst bei
Also ganz Portugal, plump gesagt jetzt.
Ja, ganz plump gesagt, aber so ist es halt. Also bei Portugal, wer wäre denn da noch, wenn man mal beide Teams, also beide Nationalmannschaften, Argentinien und Portugal vergleicht, da würde einem ja spontan so keiner einfallen, der dem Niveau von Ronaldo relativ nahe kommt oder im Verein so eine tragende Rolle spielt.
Das sind so halb Stars. Da gibt's gut Pepe halt, ja, da war seine beste Zeit auch schon hinter sich, so sich Bernardo der, Silva.
Der einzige natürlich der Außenriss von Ricardo Quaresma.
Der natürlich. Klar. Aber auch nur der Außenriss von Ricardo Quaresma. Sonst
aber
kann
nur der Außenriss, Cristiano. Ja. So, und die wissen
seit,
ganz
seit
genau. Seit Nuno Gomes nicht mehr spielt, richtig.
Oder und Helder Postiga.
Halt, oh Gott, Pauletta.
Pauletta.
Und die wissen eben ganz genau, wenn wir hier irgendwas reißen wollen, dann muss Ronaldo liefern und wir machen dann die Meter eben mit für ihn.
Und zumal ja auch immer
bei
gesagt
wird. Argentinien ist das eben nicht so.
Ja, zumal ja auch über Ronaldo immer wirklich gesagt wird, also man kann ja von ihm halten als Mensch, auch wenn man ihn nicht kennt, was man will, aber es gibt ja selten einen ehemaligen oder aktuellen Mitspieler, der sich schlecht über ihn äußert. Das gibt's wirklich sehr, sehr selten. Oder ich habe, glaube ich, weiß nicht, wie ich überhaupt schon was gelesen habe. Die sind ja alle schon sehr begeistert eigentlich von ihm. Doch, das kann man, glaube ich, schon sagen.
Also, ja, und bei Messi ist es so ein bisschen das Gegenteil tatsächlich sogar. Da hat man schon 1, 2, 3 Mal gehört, dass das eigentlich ein totales Arschloch sein muss. Was so lustig ist, weil von der Außendarstellung von beiden würde man es ja gerade andersrum vermuten.
Genau. Und das ist so, deswegen, also ich bin tatsächlich in letzter Zeit ab und zu mal so auf die, ich weiß nicht warum, aber bei verschiedenen Gelegenheiten habe ich mir selber so überlegt, wenn ich jetzt, wenn ich mal Kinder hätte und die würden mich fragen, wer denn besser war. Wer der bessere Spieler war. Ich tue mir da wahnsinnig schwierig. Also so, das ist wahnsinnig schwierig. Du kannst für beide haben eine super Torausbeute, haben viel gewonnen. Gut, Ronaldo hat noch die EM gewonnen, okay, aber jetzt sonst so im Vereinsfußball hält sich's echt ungefähr die Waage, die haben alle Buden gemacht. Wüsste ich, ist schwierig, aber im Zuge der Vorbereitung auf die Sendung habe ich ein Zitat gelesen von Alex Ferguson. Wie geht's ihm eigentlich? Ist er wieder fit?
Ich glaube besser wieder, ja. Also hoffentlich auch.
Der mir das so ein bisschen in Worte gefasst hat, wie ich zu der ganzen Debatte stehe, wer jetzt der Bessere war oder wer der bessere Fußballer von den beiden ist oder war. Und zwar hat Alex Ferguson gesagt: Messi ist ein Spieler von Barcelona. Cristiano könnte dagegen auch für Stockport County in der 6. Liga spielen und würde einen Hattrick erzielen. Und es geht, deswegen musste ich auch schmunzeln, geht genau eigentlich in die Richtung, die du vorhin als ersten Punkt angesprochen hast, nämlich Messi funktioniert anscheinend bei Barcelona, bei Argentinien aber nicht. Bei Barcelona funktioniert er hervorragend. Hervorragendstest. Bei Barcelona aber nicht, aber Cristiano funktioniert überall. Und das ist, glaube ich, so diese, ja, für mich dann unterm Strich bei der Diskussion, wer ist der bessere Fußballer? Ich glaube, ich schaue Messi gerne zu, aber Cristiano Ronaldo, also wenn ich mir aussuchen könnte, welcher von beiden ich wäre, was fußballerisch angeht, würde ich ohne zu zögern Messi wählen. Aber ansonsten bei dem anderen würde ich Cristiano wählen. Also ja, das ist keine Lösung, wer der Bessere ist, aber das teilt's auf.
Ja, also das Zitat, finde ich, trifft es ganz gut von Alex Ferguson, weil ich glaube auch, das ist der Grund, warum Messi auch nie gewechselt ist. Also ganz ehrlich, ich meine, es ist auch die Frage, wohin hätte er gehen sollen?
So, das ist, glaube ich, auch der entscheidendere Punkt.
Mal geschenkt. Aber du, zum Beispiel jetzt Man City mit Pep, wo er ja auch immer sagt, so, das war so ein bisschen so der Vater, der mir das so beigebracht hat und alles. Ja, aber ich glaube auch, er hat sich, weil so schlau schätze ich ihn ein, nie ernsthaft mit Wechsel beschäftigt, weil er weiß, bei Barca kann ich machen, was ich will.
Ja.
Und
er kann nur verlieren.
Da wird immer der Chef sein. Und er hat halt auch das Glück, und das ist auch wieder sowas vom Charakter her, so in der Außendarstellung, was so bringt, offensichtlich ein Arschloch, aber zumindest für eine Mannschaft enorm wichtig. Er hat halt jetzt aktuell auch das Glück, dass er mit Luis Suarez zusammenspielt. Weil ja, er einfach damit zufrieden ist, was drumherum abfällt.
Ja.
Und dann aber auch mal einen Weg für Messi mitmacht oder so. Wenn der jetzt da einen daneben hätte, deswegen hat es in meinen Augen auch mit Zlatan da nicht funktioniert bei Barca.
Ja klar, das kam ja auch raus.
Weil und der sich eben nicht damit zufrieden gegeben hat und so, ne?
Also witzigerweise würde man Suarez jetzt spontan, wenn man auf der Straße gefragt werden würde, ob man Luis Suarez eher in einen sympathischen oder unsympathischen Menschen zuordnen würde, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, er ist eher unsympathisch. Deswegen ist es ja umso bemerkenswerter, dass er
tatsächlich,
dass es sich so für die beiden ausgeht.
Ja.
Gut. Ja, von mir wär's es eigentlich auch soweit. Aber ganz schön lange gemacht. So, lecker mio.
Mhm.
Ja. Also zum Schluss, für alle, die durchgehalten haben, einen wunderschönen Rest morgen, Mittag oder Abend. Genießt die WM. Ihr könnt uns wie immer bewerten auf iTunes, da freuen wir uns sehr drüber. Und was ihr jetzt auch neu könnt, wir haben es mal getwittert, es gibt die App Upspeak. Upspeak schreibt man wie UPSPEAK, also oben und sprechen, Upspeak. Und da haben wir einen eigenen Kanal, Gegenpressing Podcast heißt der, und da könnt ihr uns Audionachrichten hinterlassen. Also das, was ihr jeden Tag sowieso macht, wenn ihr euren Liebsten oder Jonas, der bist jetzt auch mit drin, beim WhatsApp Sprachnachrichten machen.
Ich bin jetzt mit drin.
Du bist jetzt endlich mit drin. Absolut. Wir haben es ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt muss man wieder machen.
Ja, aber muss wieder
anfangen. Und bei Upspeak.
Morgen in Deutschland und nicht trinkt Bier, das ist eine gefährliche Kombi.
So, bei Upspeak könnt ihr uns dann Nachrichten schicken, Sprachnachrichten, braucht euch bloß die App installieren. Es sind auch ganz viele andere wunderschöne Podcasts mit dabei bei der App, wo ihr einfach in den jeweiligen Gruppen beitreten könnt und dann uns Feedback hinterlassen, was fragen, uns beleidigen, dürft alles machen, Pele Wallets imitieren.
Vielleicht kann sich Pele Wallets auch mal melden.
Gerne, Pele, wenn du zuhörst, melde dich einfach. Nils Pettersen hat uns auch schon geschrieben. Per WhatsApp, wie man heute sagt. Oder SMS.
WhatsApp.
Wie man hat uns auch schon per SMS angerufen.
Ja. Und viele, viele ehemalige Spieler von dir haben sich auch
gemeldet. Und dann können wir nicht alles falsch machen.
Sprachlich umarmt und gesagt, danke, so. Trainer.
Also auch fürs Menschliche. Und da können wir nicht alles falsch gemacht haben. Ja. Oder wenn ihr uns einen Bericht eurer lokalen Kreisliga C-Jugend-Hockey-Mannschaft vorlesen wollt, auch das dürft ihr tun. In diesem Sinne, ich gucke jetzt Nigeria gegen Argentinien, freue mich schon ein bisschen drauf. Ich sage mal gespannt, was da...
Ich auch, weil Messi jetzt garantiert heute 4 Tore machen wird, nur um uns beiden den Zeigefinger auf den Mund sozusagen anzubringen.
Ja, ich möchte Messis Zeigefinger nicht auf meinem Mund, aber ich kann dein Bild in meinem Kopf nachzeichnen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich getippt habe, also gewürfelt habe. Mal gucken. Könnt ihr jetzt nämlich mal schon mal.
Aber so ein schönes 6-5 oder so würde ich nehmen. Sowas, wo es mal richtig knallt. Damit du auch mal 4 Punkte holst beim Tippspiel.
Hab ich tatsächlich, glaube ich, noch nirgends. Ich glaube, keiner gibt. Also es ist auch wirklich, ich habe auch wirklich Grütze, wenn man das so sagen kann, Grütze gewürfelt, weil ich echt, also es war wirklich auch blöd. Ich hatte ein bisschen Pech beim Würfeln, weil das sind so viele hohe Zahlen. Achso, ich muss jetzt, warte, hier, also, heute Abend spielt, oh ja, Argentinien gewinnt 4-1, ist sogar im Bereich des Möglichen.
Ja, das würde ich auch nehmen, schön Tore.
Und, aber wenn es dir um Tore geht, würde ich das Parallelspiel gucken, weil da gewinnt Island gegen Kroatien mit 6-1.
Oh, das ist natürlich, also, Gut, dass wir es haben, Parallelspiel. Eine Sache noch ganz kurz. Gestern ging das ja los mit den Parallelspielen.
Ja.
Ne, gestern um 16 Uhr. Auf dem ZDF.
Ja.
Das ZDF ist nicht in der Lage, eine Konferenzschaltung zu machen, wenn beim anderen Spiel was passiert.
Ja, aber das kommt doch auf dem anderen
eingeblendet. So. Ja, aber die ARD heute möchte ich mal ausdrücklich loben, das passiert nicht häufig. Die haben zumindest die Tore gezeigt.
Ach, das machen
Die haben Dänemark gegen die haben so eine Art Konferenz gemacht, also wenn Tore gefallen sind die von Dänemark gegen Frankreich zu Peru gegen Australien gegangen und haben die Tore gezeigt.
Ah ja, also nett. Das ist gut. Das ist gut.
Möchte ich die ARD ausdrücklich loben. Ja,
das ist gut. Und wenn ihr morgen Deutschland gegen Südkorea guckt, schaut mal drauf, der südkoreanische Trainer ist quasi Jogi Löws asiatischer Doppelgänger.
Mit der Mikkel Krause Perücke.
Ja, nicht ganz, aber so ähnlich. Achtet mal drauf. Achtet drauf, es ist wirklich der asiatische Joachim Löw.
Und achtet bei Jogi Löw drauf, der hat die Mickey Krause Perücke nur in dunkel.
Die wird immer länger, die Frise, oder? Also es ist langsam, es ist schon.
Und es sieht mittlerweile aus wie Mickey Krause.
Ja, es ist, oder dir,
ist der Icke Hüftgold. Aufgefallen, übel. Icke Hüftgold, auch groß. Vielleicht startet er eine Ballermann-Karriere. Ja. Jogi
Löw. Mit,
Köpke Hüftgold. Köpke Hüftgold. Gut.
Ja, dann in diesem Sinne einen wunderschönen Abend dir, Jonas. Und torreich.
Ja, dir auch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Torreich, ja. Ciao.